kannst ja noch nicht. Also
hallo, Björn.
Hallo, Max.
Doch, ich kann sehr wohl einfach aufnehmen.
Super, ich habe dir noch nicht mal.
Ich weiß noch nicht mal das Märchen, ja.
Doch, das Märchen weißt du, aber du hast den Text noch nicht. Weil ich vor lauter vorbereitendem Rumgelaber.
Ja, ich mache mir schon mal so ein Getränk auf.
Mach dir mal ein Getränk auf. Noch nicht in der Lage war, dir und der geneigten Leser- und Erhörerinnenschaft mitzuteilen, welchen Text wir lesen. Und ich versuche seit ungefähr 10 Minuten einen Tweet zu schreiben, in dem das drin steht. Und bin aber offenbar nicht multitaskingfähig, weil ich dir nebenher Geschichten erzähle. Wir haben es über Sport und Verhalten.
Über Pontius Spekulatius und andere Modesportarten.
Genau. Womit ich finde es nicht schlecht, dass du Modesportarten Ostern und Weihnachten in 2 Wörter bekommst. Das gefällt mir gut. Und wenn wir jetzt nochmal diese Unterhaltung führen über Pontius Pilatus, Pilates und Spekulatius.
Ich immerhin diesen gentrifizierten Sport Yoga.
Dann komme ich immer noch nicht dazu, den Tweet loszuschicken, in dem drin steht, was wir machen. So, jetzt müsste ich ihn aber losgeschickt haben.
Ja, ich hätte das auch, du hättest auch einfach das ignorieren können und wir hätten so getan, als ob wir ein angeregtes Gespräch führen und du nebenbei und an Wirklichkeit hättest du einfach nur auf deinen Tweet konzentriert.
Aber ich kann nicht so tun, als ob ich ein angeregtes
Gespräch. Du kannst nicht so tun, als würdest du schweigend zuhören.
Achso, ich sollte schweigend zuhören.
Das wäre eine Option gewesen. Das wäre so eine Option gewesen.
Ich habe mir mal in meiner frühen Jugend bei einem freien Radio.
Die 6 Schwäne.
Das lesen wir, genau.
Das lesen wir.
Ich wollte was zum Thema schweigend zuhören sagen, ja. Aber ich habe in meiner frühen Jugend mal bei einem freien Radioprojekt mitgemacht und da eine Radiosendung mitmoderiert mit einer Freundin von mir. Und wir haben irgendwann die Kategorie Braunschweig eingeführt.
Für wie lange?
Ja, genau. Du hast es verstanden. Nein, da musste ich dann für ein paar Minuten die Klappe halten.
Ach so, oh Gott. Ja. Okay. Oh, ja. Nee, das hat jetzt noch eine Weile länger gedauert.
Macht nichts.
Aber also die erste Reaktion war ich erstmal so, jetzt, ob da noch was kommt.
Alles
dann,
gut.
Aha, da war irgendwas mit Schweigen.
Schreibt euch irgendjemand für uns Shownotes, das wäre ganz, ganz, ganz super toll.
Können wir machen. Shownotes schreiben. Shownotes. Ich meine hier nochmal, seht ihr nochmal das Piratenpad auf. Und wenn ihr schon beim Shownotes schreiben seid, dann könnt ihr auch gleich noch uns flattern. Wer Shownotes schreibt, braucht. Ich habe beim letzten Mal so konsequent falsch benannt.
Ach, du machst jetzt noch das. Ah, das ist super. Also Max macht jetzt ein Pad auf und twittert er gleich den Link.
Ah, stimmt. Da gibt's nämlich sogar noch Shownotes vom letzten Mal.
Genau.
Nee, ich twitter nicht den Link, sondern ich schreibe den in den Irk. Ich setze den in der Topic im Irk. Ach so, nee, kann ich gar nicht, weil dafür müsste ich erstmal Admin werden.
Komm, twittern, das ist einfach.
Warte mal, ich probiere mal. Topic.
Bla. Wir kommen auch gleich noch zum. Zum Märchen. Wie gesagt, wir lesen die 6 Schwäne auf meinen Wunsch hin. Und ja, wenn wir die Technik mal im Griff haben. Ich finde, du hast ein bisschen zu früh auf Aufnahme gedrückt.
Ach Quatsch.
Weil ich mein, das mag jetzt für die Menschen, die unseren Irrsinn live mögen, lustig sein, aber für die, die uns gerne in Konserve hören, zum Beispiel über die Osterfeiertage hin, genau, die müssen jetzt wissen, ab wann es wirklich ums Märchen geht, weil unser Vorgeplänkel.
Meinst du, dass jetzt gerade irgendwelche Leute so dastehen, irgendwie mit den Kindern irgendwo auf der viel zu.
Ja, hoffentlich nicht mit ihren Kindern, das ist ja nicht immer.
Nein, nicht hören, sondern das, weißt du, Kopfhörer im Ohr, das Balk ist hin und wieder nochmal im Schnee zu sehen, hinten, wie es gerade so über die viel zu große Fläche rennt, auf der
beim Osterspaziergang
in der Nacht vorher die Sachen versteckt worden sind.
Ich denke da übrigens echt drüber nach, ob
das Kaninchen, was irgendwo verschenkt werden soll, das ist schon erfroren.
Ja, genau. Ich denke da echt drüber nach, ob ich die Ostersachen für meinen Kleinen im Garten im Schnee verstecke oder ob wir das lieber in der Wohnung machen. Ist doch scheiße, oder?
Also ja, das ist, also es ist schwer im Schnee.
Hast du jetzt den Link getwittert zum?
Ich hab das hier in den Chat gepackt.
Das ist in den Chat gepackt. Also wer jetzt uns zuhört und den Stream-Link kennt, der kann dann von dort in den Chat und dort einen Link zum den Shownotes finden, richtig?
Oh ja, das ist, warte mal, ich kann auch nochmal hier twittern.
Das wäre für die nicht ganz so
Shownotes, genau. Link. So.
Für die ganze Begeisterung.
Ja, aber was macht einfach man? Also ich meine, ist denn der, wie sieht denn euer Garten aus? Ist das noch so ungeleckter Schnee? Oder ist das schon so ein bisschen breit getreten?
Lustigerweise, wir haben einen Nadelbaum, ich glaube es ist eine Fichte im Garten, die ist ziemlich groß. Und unter der schmilzt der Schnee sofort wieder weg. Die ist Kraft ihrer sozusagen Körperwärme in der Lage, um sich rum ganz schnell den Schnee wegzuschmelzen. Und da ist jetzt so ein kreisfreie Wiese, wo der Schnee schon wieder weg ist. Und das Haus selber reflektiert so viel Wärme, weil es da so eine Südwestwand gibt.
Ja. Yeah.
Dass dann in der Nähe vom Haus auch schon fast alles weg ist.
Na, mein Gedanke ist ja, wenn aber du morgen rumrennst und die Sachen versteckst, ja, morgen oder übermorgen, sieht man dann so.
Ja, dann sieht man meine Spuren.
Das, ja, okay.
Du hast gewonnen. Du hast ja völlig recht. Ich werde das im Haus verstecken. Das ist einfacher.
Und könntest du das Zeug auch einfach aus dem Fenster werfen?
Weißt du, so. Und das Kind springt hinterher aus dem zweiten
Stock. Nein, du wirfst das so raus und dann muss das Kind nachher dann den Schnee abfegen. Und das wäre eigentlich so, weißt du, so Kind, also so, ja. Klar, überhaupt gar kein Problem. Irgendwo da in diesem Schnee hier liegen deine Geschenke. Nimm einen Besenfeg weg. Finde ich eigentlich jetzt gar nicht so. Bist offensichtlich nicht so begeistert?
Nee.
Wieso? Mag man das bei euch nicht so, die Kinderarbeit oder was? Oder?
Ja, die müssen schon so ein Gefühl von Spaß dabei haben. Ach.
Also ich meine, hast du jemals beim, ich weiß nicht, ob ich jemals beim Ostersachen suchen Spaß hatte.
Ich schon. Ich habe das auch noch als Jugendlicher voll gern gemacht.
Meine Eltern verstecken bis heute Sachen.
Für dich?
Für mich, für meine Verlobte auch.
Schön.
Wir stecken dann manchmal auch ein bisschen was. Sollten wir vielleicht morgen noch was auftreiben.
Mist. Morgen haben die Läden zu. Karfreitag ist so der zueste Tag in Deutschland.
Ach, am Hauptbahnhof oder so wird schon noch was gehen.
Na, schwierig. Aber ihr fahrt morgen zur Familie, ja?
Wir fahren morgen zu meinen Eltern, genau. Mhm.
Und ich will keine Shownotes schreiben.
Und dann fahren wir danach und da leihen wir uns das Automobil aus und fahren dann mit diesem Automobil weiter zur Schwester von der Frau.
Verlobten,
noch nicht Frau.
Oder habt ihr jetzt heimlich geheiratet?
Nein, ach Quatsch. Okay. Ach, hallo? Das wird...
Ja, ich weiß, deshalb frage ich, ja.
Und...
Ich bin nämlich, also freundlicherweise, auf die Hochzeitsfeier von Max eingeladen.
Ja, ja, wir sind jetzt immer noch an der Einladung dran. Das wird ein Drama. Das ist ein Drama.
Ja?
Einladung, ja, ja.
Wollen wir heute ein Märchen lesen und einfach mal so unser Leben plaudern? Das ist ja auch ganz nett.
Ist da nicht immer die Kombination aus beiden? Wir können es ja mal...
Doch.
Ich muss ja auch meine Cousine... Oh Gott, da kann ich mich an der Stelle bei meiner Cousine, die in Japan ist... Oh Gott, das ist...
Über die du in den letzten Märchen schon irgendwelchen Sachen erzählt hast, die nicht richtig waren?
Habe ich das? Nein.
Na, frage ich ja nur.
Nein. Weil das mit den Bären war nicht erfunden. Nein, das ist, okay. Nein, das ist die. Aber die wollte, dass wir im September heiraten, mich wirklich angefleht hatten. Jetzt haben wir im September keinen Termin gekriegt. Also jetzt der 31. August ist. Und ich hoffe, dass sie da schon da sein kann.
Wird das eigentlich so eine Post-Privacy-Hochzeit? Also jetzt weiß jeder, der es wissen will, dass du am 31. August heiratest.
Ja.
Verraten wir dann in den nächsten Märchen schon die Location oder? Willst du so weit doch nicht gehen?
Ich hab da ehrlich, also, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass da viele Leute kommen. Also ich glaube, wenn da zwei Leute kommen, dann wäre das viel. Weil ehrlich gesagt, will man auf die Hochzeit von irgendwelchen fremden Personen gehen? Also ich bin ja,
Ich kenne so Leute.
Ich probiere.
Meine Schwiegermutter macht es.
Ich überlege, ob ich meine eigene Hochzeit schwänze. Was? Nein, deine Schwiegermutter macht das?
Meine Schwiegermutter ist früher zumindest in der Kleinstadt, wo wir herkommen, meine Frau und ich, gucken gegangen, wie es auf anderen Hochzeiten aussieht, sozusagen, um sich Deko-Tipps abzuholen.
Ach, das ist ja mal nett. Ich habe neulich haben Freunde erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die haben geheim geheiratet. Die haben nämlich niemandem gesagt, dass sie geheiratet haben.
Ja, das habe ich ja auch so gemacht.
Nee, die haben das anders gemacht. Die haben behauptet, dass sie ihre Kinder taufen lassen würden, was sie dann auch gemacht haben und haben dann bei der Gelegenheit noch geheiratet. Kindertaufen ist auch irgendwie sowas, was so bei vielen dann doch noch erstaunlich ist. Also wir kriegen auch ständig die Frage,
habt ihr Kinder und ich weiß nichts davon? Wo sind die? Nein.
Eins liegt in der Schublade und nein, aber ob das dann am 31., ob dann der Kirchentermin auch da ist? Nee, nicht kirchlich. Ach, nur Standesamt. Ja, ja, nur Standesamt. So. Es ist offensichtlich noch relativ, also es machen doch sehr viele kirchlich.
Ja.
Und Kindertaufen ist auch sowas, was die meisten dann doch noch machen.
Ja, du siehst.
Das geht da nicht. Aber dann nachher austreten dann doch.
Ach so, erst, das ist ja ein bisschen inkonsequent.
Naja, also es gibt ja viele, die wollen unbedingt kirchlich heiraten.
Bleiben deshalb so lange in der Kirche.
Bleiben dann noch in der Kirche.
Aber das finde ich ja, also schon komisch, ehrlich gesagt so.
Also aber Konsequenz, also ich meine, Menschen ja, ich Inkonsequenz weiß, vorzuwerfen, ist jetzt wirklich
auch doof, das stimmt schon. Aber irgendwie bei dem Verein bleiben für die Show finde ich jetzt ein bisschen, naja.
Für das lustige Hütchen, ich meine, was meinst du, warum der Papst geworden ist? Ja, egal, endlich mal den Hut tragen.
Ja, der neue Papst macht das ja alles gar nicht. Der
trägt
ja
keinen Hut?
Naja, weiß ich nicht, ob er keinen Hut trägt, aber der gibt sich ja diesen ganzen Pomp nicht, den er haben könnte. Der macht ja einen auf einfachen Mann.
Ja, macht er.
So habe ich es bei Spiegel Online gelesen.
Boah, die Presse ist so begeistert von.
Die ist sehr begeistert vom Papst, ja.
Toll.
So, komm.
Ja, wer liest? Wollen wir auswürfeln?
Die sechs Schwäne.
Auswürfeln? Willst du mal wieder? Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gelesen.
Dann lese ich. So, jetzt also nach dem völlig sinnbefreiten Vorgeplänkel. Die 26. Märchenstunde, die zweite Märchenstunde im vierten Jahr der Märchenstunde mit dem Märchen Die sechs Schwäne. Nochmal einen Schluck trinken wollen. Übrigens, heute eine komplett alkoholfreie Märchenstunde.
Ja. Aber ich habe noch Bier da.
Du meinst, wenn wir zwischendurch... Okay. Die sechs Schwäne.
Ja.
Ein König jagte in einem großen Wald, verirrte sich und konnte keinen Ausgang finden. Da kam er endlich zu einer Hexe. Die bat er... Sie möge ihn wieder herausleiten.
Das ist mal so ein prompter Einstieg.
Wie meinst du?
Naja, nicht so irgendwie geboren, bla bla bla, halbe Jugendgeschichte, erfahren, wie der König aufwächst, irgendwann geht er auf die Jagd, bla, sondern so, pop, König jagt. Also so, wenn man das so einen Film machen würde, wenn man jetzt so das Bild dazu, dann hat man, steckt man direkt ein auf dem Pferd. Ja. Oh, ich glaube, ich habe mich verlaufen.
Vergaloppiert. Ja gut, aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für Märchen, oder? Findest du?
Nicht? Ist das, also kommt mir jetzt ein bisschen so vor. Als ob es doch sehr plötzlich reingeht.
Aber du hast schon recht, es ist ziemlich zack die Bohne drin in der Geschichte.
Ja. So ein schneller Einstieg. Ja, okay. Ja. Hexe.
Die Hexe soll ihn aus dem Wald leiten, in dem sich der Herr König verirrt hat bei der Jagd. Die Hexe aber antwortete, das geschähe nimmermehr. Er müsse darin bleiben und sein Leben verlieren. Und nur das eine könne ihn erretten, dass er ihre Tochter heirate.
Okay. Wer ist der Mann von der Hexe? Oder wer hat das Kind gezeugt?
Das wird ja nicht erzählt. Wir sind ja ohne Vorgeschichte, ja. Wie du festgestellt hast.
Das stimmt.
Was sagst du?
Ich krieg gerade von der Rudelbildung per Twitter bestätigt, dass ich offensichtlich relativ okay Pferde imitieren kann.
Das ist schön. Liebe Grüße an die Fußball-Podcasterinnen und drinnen. Das war ein Innen zu viel. Ist auch nicht einfach.
Mit dem
generischen Femininum. Also ich finde es ja politisch richtig, aber das dauert echt ewig, sich das sozusagen in seinen eigenen Sprachgebrauch einzubauen.
Ja, das ist schwer, ne? Wenn man so einmal was gelernt hat, ist das. Machst du dann die doppelte Variante? Also Innen und Oder machst du einfach nur die Innenvariante?
Ich hab vor anderthalb Jahren mal auf den Open Access Tagen in Regensburg einen Vortrag einer Wiener Soziologin gehört, die komplett im Femininum gesprochen hat. Mhm. Und die dann auch in der Diskussion das wirklich, also die hat es so verinnerlicht, dass sie das im mündlichen, spontanen Sprechen hinbekommen hat. Und ich fand das so faszinierend, dass ich es seitdem immer wieder, wenn ich dran denke, versuche, aber ich scheitere kläglich im Versuch.
Mhm. Mist
war jetzt auf die Schokolade bezogen.
Die ich in Ruhe essen kann, das weil du noch so lange erzählst, aber jetzt
habe ich
fällt mir was ein, dass ich du bist halt nicht der MS Pro. Da kann man ja nebenbei auch. Egal.
ja.
Das haben wir ja mal bei WMR gemacht. Da haben wir mal eine Sendung komplett probiert, im generischen Femininum durchzuziehen. Mhm. In der Woche dieses generischen Femininums. Und 50-50 haben wir es geschafft. Mhm. Also es ist echt schwer, aber wir haben es bis zum Ende probiert durchzuhalten. Und es gibt Leute, die sagen, ja, schöne Idee. Und es gibt in den Kommentaren, also es gibt selten so viele anfallende Kommentare gekriegt wie, wie kann man sowas machen aus so einem schönen Podcast, also so die Luft rauslassen, indem man das macht und nur.
Das finde ich ja so lächerlich.
Naja, okay, wir sind uns natürlich auch immer konsequenterweise dann ins Wort gefallen. Also das funktioniert halt nur, wenn du es selber sagst, wenn du selber im Redefluss bist. Ist mir zumindest überhaupt nicht geglückt und ich den anderen auch nicht, das zu machen. Und darum muss man sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig ins Wort fallen und korrigieren. Und okay, das ist natürlich dann vielleicht durchaus ein bisschen nervig. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Aufregung darüber ein bisschen größer war, als jetzt hätte dringend sein müssen.
Das ist ja immer. Ich meine, das ist schon, also ich glaube, heute hat Fräulein Tessa Bücker einen extrem lesenswerten Artikel zur Nachbereitung der Aufschreidebatte geschrieben. Und da den schönen, jeder Satz da drin ist lesenswert und schön, aber da stand eben zu dem Thema auch sein Ding drin, dass sich ja Männer schon aufregen sozusagen, wenn sie sozusagen bei einer Männerquote von 85% fühlen sich Männer ja bereits diskriminierend. Und das ist ungefähr das Gleiche, wenn du an die Gewohnheit gehst, wenn du Gewohnheiten zerbrichst und wenn du Privilegien angreifst und sei es nur durch so ein spielerisches Ding wie mal 2 Stunden im generischen Femininum zu reden oder zu versuchen, so zu reden, dann drehen sie alle durch, als ob irgendwie der Stalinismus ausgebrochen wäre.
Das ist aber erstaunlicherweise in der Wendezeit, da gab es sowas, ein bisschen was in der Richtung schon mal. Also da fand ich nämlich, dass da gab es ja dann plötzlich die 5-stelligen Postleitzahlen.
Ja.
An denen ja fast dieses Land zerbrochen wäre, die ja, wo ja, also das war,
die genauso gefährlich und lebenszerstörend sind wie eine grammatikalisch weibliche Form.
Aber das war halt, also das ist sozusagen nur für die, und also es war halt so aus der Wessi, also gab Fernsehberichte darüber und oh Gott, jetzt muss man sich alles neu merken und wie umständlich das ist und überall muss man sich, und als Ossi hast du daneben gesessen und hast dir gedacht, also der Straßenname hat sich geändert, ich habe einen neuen Job, wir haben neues Geld, wir fahren woanders in den Urlaub, das ist natürlich auch so.
Ja.
Das ist wirklich das komplette Leben umgeschmissen. Und ja, jetzt konsequenterweise auch noch die Postleitzahl. Also ich meine, das ist jetzt wirklich das kleinste Problem von allen. Und auf der anderen Seite hast du dann dieses riesengroße Erregungspotenzial, das so, oh mein Gott, 5 Ziffern statt 4.
Ja.
Das hat der Gott nicht gewollt. Das ist, und was dann natürlich auch in dem Zusammenhang, gerade auch wieder bei Postleitzahlen, da weiß ich noch gut, das war bei einer Wetten-Das-Sendung. Da musste man ja theoretisch, bevor es 5-stellige Postleitzahlen gab, können wir ja als Postleitzahlenexperte auftreten, musste man ja dann in der Übergangsphase entweder ein W oder ein O vor die Postleitzahl davor schreiben.
Ja, oh, das erinnere ich mich, ja.
Und ich weiß noch, wie ich Wetten, das guckte und oder wie wir, also ich mit meinen Eltern Wetten, das guckte und Gottschalk da stand und den Ort vorlesen wollte, aus dem die Gewinnerin oder der Gewinner kam und sagte 0-. Und wirklich, also offensichtlich davon noch nie gehört hatte, dass es dieses Phänomen gibt, dass man da ein O davor schreibt. Weil ich glaube, im Westen hat das auch schlicht und ergreifend einfach niemand gemacht, das mit dem B. Oder?
Das kam, doch. Aber ich war damals jung und brav und.
Hast du was auch noch leicht aufgenommen?
Genau.
Im Gegensatz zu heute. Wollen wir weiterlesen?
Ganz kurz, hört uns überhaupt jemand zu? Weil es schreibt niemand und schreibt irgendwie Shownotes.
Dann haben wir Pech.
Okay.
Also jemand mal saumselig meinte gerade 4 Postleitzahlen, Ziffern vermutlich, sind doch genug.
Schreibt der Ossi.
Im Osten waren es ja auch 4 Ziffern. Noch.
Achso, er wollte auch keine 5.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war auch ironisch gemeint.
Klar.
Ich glaube, das ist er. Aber wenn jetzt die EU kommt und dann 6 Postleitzahlen, Ziffern kommen, nur wegen der scheiß Griechen, dann ist echt vorbei.
Zypern.
Dann sind 8.
Die sind auch noch schuld. Pass auf.
Die schlimme Postleitzahleninflation, dann sind unsere Postleitzahlen nichts mehr wert.
Wer auch immer jetzt auf mich gehört hat, herzlichen Dank. Es schreibt jemand.
Schreibt bitte euren Namen, eure Twitter-Namen mit rein, dann können wir euch in den im Artikel danken.
Genau. Ich gehe davon aus, dass unter anderem Rudelbildung mitschreibt, weil das Thema mit dem Viren nochmal aufgekommen ist. So, ansonsten muss ich feststellen, dass es ein leckeres Spezi zu trinken, während ich lese, extrem schwierig ist, weil das irgendwie mit der Luft im Magen und so weiter. Ich versuch's trotzdem. wir waren noch nicht richtig weit gekommen. Der König ist im Wald, er will da raus, trifft eine Hexe, die will ihn aber nur rauslassen, wenn er ihre Tochter heiratet. Und wir haben uns jetzt gefragt, wer der Vater des Kindes sein könnte. Wir wissen es aber nicht, weil die Geschichte ja ohne Vorgeschichte losging.
Genau.
So. Dem König war sein Leben lieb und in der Angst sagte er ja. Also er würde die Tochter der Hexe heiraten. Die Hexe brachte ihm das Mädchen. Es war jung und schön. Er konnte es aber nicht ohne Grausen und ohne eine heimliche Furcht ansehen. Warum auch immer. Doch wollte er, was er versprochen hatte, halten. Ich meine, es ist jetzt mal unabhängig davon, ob sie jetzt eine Hexe ist oder nicht, natürlich schwierig für so einen König, eine Nichtadlige zu heiraten.
Ist es das? Ja, stimmt. Das ist
ja, das ist verdammt schwierig.
Aber das war bisher in den Märchen auch immer noch kein Problem, oder? Da haben schon diverse Male irgendwelche Müller.
Na, Königstöchter.
Müllerinnen.
Nein, also Königstöchter wurden auch schon mal unterklassig verheiratet.
Ihr aber Rumpelstilzchen, die war Königstochter? Was waren die? Wie waren das?
Na, es war die Müllers Tochter.
Genau, die hat doch den König geheiratet.
Ja, eben. Achso, nee, stimmt, ja genau. Aber die hat ihn ja sozusagen dann wegen der Nummer, dass sie Gold spinnen konnte.
Ja, offensichtlich, also wenn sie Gold spinnen kann, dann ist es okay, dass er nicht adelig ist.
Du siehst, das ist ja die Bigotterie des Feudalismus.
Schlimm, 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 schlimm.
Ja.
Und der hier nur, weil er überleben will, heiratet
eine Hexentochter.
Eine schöne Hexentochter.
Mhm. Aber er hat ein bisschen Angst vor ihr.
Was ja vielleicht nicht die allerschlechteste Ausgangsbasis ist.
Nee. Ja. Die Alte führte dann aber beide auf den rechten Weg und daheim ward die Hexentochter seine Gemahlin. Ich finde es übrigens den rechten Weg hier einigermaßen lustig, sozusagen, und gehe mal davon aus, dass das mal wieder editorisch nachbearbeitet wurde, weil also dass der rechte Weg aus dem Wald heraus, also weg von, ja, vom Irrweg, und gleichzeitig natürlich der rechtschaffene Weg der Hochzeit.
Ja. Meinst du das? Na,
ist jetzt natürlich scheiße, dass ich den Witz erkläre. Das hat jetzt alles kaputt gemacht, weil ihr alle...
Erklär noch mal ein bisschen ausführlicher, vielleicht
schlau, lach ich also schlau, ja, genau. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass das so erzählt wurde, sondern das ist so ein Ding, ich glaube, so ein typisches Indiz für eine schriftliche Nachbearbeitung.
Na, oder ist es halt niemand aufgefallen?
Und ich bin der Erste?
Naja, da, beim Aufschreiben halt nicht. Genau. Naja. Du bist der Erste, der das bemerkt. Das ist, vor dir haben all die Leute, die das gelesen haben, haben sie echt nicht mit.
Glaub auch. Daheim ward die Hexentochter seine Gemahlin. Der König aber hatte noch 7 Kinder von seiner ersten Frau.
Ach, sieh mal einer an.
6
Buben. Der ja das auch noch erklären musste.
Na, ich geh's mal aus, dass sie tot ist.
Also bisher ist das noch nicht explizit gesagt worden.
Nach 3,5 Jahren mit dir Märchen lesen, habe ich so einen gewissen Erfahrungsschatz darin, dass hier meistens mehr oder weniger bürgerliche Moralvorstellungen rund um das Thema Heirat laufen. Und hier die Polygamie.
Genau, eher, wo schon mal geheiratet wird, um den Weg aus dem Wald rausgesagt zu kriegen.
Trotzdem glaube ich, dass die Polygamie eher unwahrscheinlich ist. Also wahrscheinlich, nach meinem Vorwissen über Märchen, ist er verwitwet. Aber du hast natürlich völlig recht, wir wissen es nicht. Man könnte hier auch viel Weiberei annehmen. Du siehst, Texte sind interpretationsbedürftig. Mehr zu dem Thema in den letzten 25 Märchenstunden und in meinem Workshop auf der diesjährigen Republika zusammen mit Sabria David auf Twitter Metablumen. Werbeblock zu Ende, ich lese weiter.
Okay.
Außer du willst nachfragen, was ich da Tolles mache auf der Republika?
Ach, das interessiert mich doch nicht. Nein, was willst du denn da machen, Schönes? Was macht ihr denn da Spannendes?
Wir wollen einen Workshop machen zum Thema Semiotik für Nerds. Da schweigt oder Nerd.
Was ist Semiotik?
Semiotik? Die Theorie der Zeichen und ihre Deutung.
Ah, okay.
Ja.
0 und 1.
Eben nicht. Das ist der Punkt, wie ich da drauf kam. Also Sabria hat da, glaube ich, andere Intentionen und wir werden uns sicherlich bis Anfang Mai noch einigen, wie wir das unter einen Hut kriegen oder trotzdem schön, also auf jeden Fall einen schönen Workshop machen. Aber meine Grundidee dahinter war eben, dass ich in meinem Literaturwissenschaftsstudium irgendwann mal gelernt habe, dass die Welt interpretationsbedürftig ist, weil sie halt nicht eindeutig ist. Und erst recht die Welt der Texte.
Außer man kompiliert es vorher.
Hä?
Es gibt Interpretersprachen und kompilierte Sprachen. Egal.
Ja.
Das ist der Versuch von...
Ja, also siehst du, das ist genau dieses aneinander vorbeireden. Aber in der Welt der Texte haben wir genau das Ding, ne? Wir haben die Information, er heiratet die Tochter der Hexe, hat von seiner ersten Frau aber noch Kinder. Und hier haben wir also zwei Informationen, die, wenn du gar kein Vorwissen über Märchen hast, jede Menge Spekulationen eröffnen,
ja,
bis die Information gegeben wird oder auch nicht. Und hier beginnt Interpretation. So, ne? Ich sage jetzt, also wahrscheinlich ist er verwitwet, so waren die meisten Märchen. Du sagst, wir wissen es nicht, womit du natürlich recht hast. Wir müssen jetzt warten, bis wir die Info kriegen. Oder aber jeder von uns baut
dann sich... Dann gehen sie zum Grab.
Ja genau, aber du verstehst, was ich meine. Wenn da jetzt keine Info mehr kommt, dann kannst du locker bei deiner Polygamie-These bleiben.
Ja, ich hatte das ist ja, aber das war
gut.
Jetzt
so.
Und das muss man auch mal sagen, es sind schon eine Menge Informationen, die fehlen. Und ich meine, dass er zum einen, dass er verheiratet war schon mal. Also ich habe mir bis eben gerade, also ich habe ihn mir wesentlich jünger vorgestellt,
als
er offensichtlich ist, weil 7 Kinder.
Ja.
Also wenn er nicht mit 13 angefangen hat, dann ist er.
Aber du merkst, ne, mit jedem Info-Byte, ja, gibt dir die Geschichte, grenzt sie sich einerseits ein,
ja,
weil jetzt weißt du, er muss schon ein bisschen älter sein, er hat 7 Kinder. Gleichzeitig aber eröffnet sie neue Interpretationsmöglichkeiten, weil Text einfach nie eindeutig ist. Also der Satz mit den 7 Kindern grenzt dir einerseits das Alter des Königs ein, andererseits eröffnet ihr die Optionen, wie viele Frauen kann der gleichzeitig nacheinander sonst wie haben.
Mhm.
Das ist das Tolle und Spannende an Text.
Okay.
Ne, dass du immer, je mehr Text du hast, desto mehr Informationen hast du und trotzdem wird er nie eindeutig. Und da kann man sozusagen
Mathematik ist ja auch nicht eindeutig.
Das ist auch eine Geisteswissenschaft.
Mathematik?
Ja, klar. Am Ende ist Mathe Philosophie.
Ja klar, aber es ist nicht möglich, eine mathematische Sprache zu definieren, die eindeutig ist.
Eben.
Und keine.
Genau. So. Und darum, um dieses Thema sozusagen, welche Bedeutung...
Ich wollte auch was zum Thema beitragen.
Das ist ja richtig.
Ja, danke.
Aber dieses Thema, das ist sozusagen, also jetzt die super einfache Variante von Zeichentheorie.
Ja.
Auf der textuellen Ebene. Und jetzt haben wir im Internet, wenn wir miteinander reden... reden wir ja nicht wirklich, außer wir machen Podcasts, sondern wir twittern, wir chatten, wir mailen, wir schreiben Blogs und schreiben Kommentare zu den Blogs und so weiter. Das heißt, wir bewegen uns permanent auf dieser Textebene.
Ja.
Haben aber in der Regel alle nicht irgendwie 16 Semester Literaturwissenschaft, Zeichentheorie, Semiotik studiert, sondern sind ganz oft so kleine Nerds, die glauben, dass man mit 0 und 1 eindeutige Sachen aussagen kann.
Mit 0 und 1 kann man auch eindeutige Sachen aussagen.
Aber mit Text halt nicht.
Ja.
Und dann kommt dazu, dass in der normalen menschlichen Kommunikation gibt es neben der Textebene, gibt es Intonation, Sprechgeschwindigkeit, Gestik, Mimik und so weiter.
Ja.
Und erst diese Summe hilft es meistens, dass wir irgendwie einigermaßen sinnvoll miteinander kommunizieren können.
Mhm.
Im Internet haben wir aber nur Text.
Außer bei Podcasts.
Ja, genau. Das heißt, wir haben einen extrem reduzierten Informationsbandbreite, nämlich nur den Text. Uns fehlen jede Menge Meta-Infos. Und dann kommunizieren wir auch meistens noch mit dem Anspruch der 0 und 1 Eindeutigkeit im Medium Text, das maximal uneindeutig ist. Das heißt, meine These ist, das kann nur schief gehen mit dem Kommunizieren im Internet.
Was ja auch, wo dich die Praxis ja auch regelmäßig bestätigt.
Und
also
meine,
guck auf die Piratenpartei und du siehst, wie misslungene Kommunikation aussieht.
Ja.
Was ja dann natürlich, wenn man das auf Twitter dann nochmal verkürzt, was wir auch gerne machen, das ist ja dann
nochmal schwieriger.
Dann macht sie also dieses nochmal mehr zuspitzen, nochmal mehr den Halbsatz, den man sonst vielleicht dazu packen würde, nochmal weglassen und so und noch zugespitzer das Ganze.
Genau. Und ausgehend von diesem Grundkonflikt, den ich da postuliere, wollte ich eben ein bisschen was zum Thema Semiotik, Zeichentheorie, Interpretation auf der Republika anbieten und habe eben Sabria David gefragt, ob sie da mitmacht, weil sie aus ihrer Ecke der Slow-Media-Bewegung eben auch sehr viel Zeichentheoretisches mitbringt und da genauso wie ich eine große Freundin der Zeichentheorie, wie sie Umberto Eco formuliert hat, ist. Und jetzt müssen wir irgendwie in den nächsten Wochen noch unseren Approach zu dem Thema so zusammenkriegen, dass wir da einen spannenden Workshop draus machen. Und dann versuchen wir, ein bisschen was zum Thema Semiotik für Nerds auf der Republika zu bringen.
Ja, das wird bestimmt spannend.
Genau. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal Werbung zu machen. So, kommen wir zurück zum Ersatzspaß. Guck, das kommt, du hast jetzt nur den Text gehört und hast mich nicht angeguckt und deshalb warst du irritiert. Man braucht immer die mehreren Ebenen, damit man so...
Stimmt, tatsächlich. Ich hab geguckt, wo wir gerade waren.
Genau, wir wollten weiterlesen. So, der König aber hatte noch 7 Kinder von seiner ersten Frau, 6 Buben und ein Mädchen, weil er fürchtete, es könne ihn von der Stiefmutter, und wieder eine neue Info, wenn es eine Stiefmutter ist, dann ist er mindestens geschieden, wenn nicht verwitwet. Also Polygamie fällt schon mal aus.
Ach so.
Sonst müsste hier Nebenmutter stehen.
Das ist keine Stiefmutter, wenn man 2 Frauen gleichzeitig hat?
Wäre mir jetzt nicht so klar. Also das könnten wir jetzt nachgucken.
Ja, aber ich, wir können davon ausgehen, dass die vermutlich oder im Kloster, also dass sie vermutlich tot ist.
Oder geschieden.
Nein. Also dafür kenne ich jetzt Märchen gut genug, dass die nur relativ selten sich abscheiden lassen.
Gibt es eigentlich ein Märchen, in dem es eine Scheidung vorkommt?
Hänsel und Gretel waren Scheidungskinder.
Ja, wahrscheinlich. So, weil er aber fürchtete, es könne ihnen von der Stiefmutter ein Leids angetan werden. Wer nicht mitliest, Leids nicht wie der Ordner, sondern wie das Leid, das Leiden, brachte er sie, also die Kinder, in ein Schloss, das er mitten in einem Walde stehen hatte. Es stand so verborgen, dass niemand den Weg dahin wusste, und er selber hätte ihn nicht gefunden, wenn ihm nicht eine weise Frau einen Knaul von Garn gegeben. Wenn er den vor sich warf, wickelte er sich auf und zeigte ihm den Weg. Oh, das ist aber magisch.
Wenn er den vor sich war? Okay. Gut.
Ja, wahrscheinlich wickelte der sich ab und nicht auf. Verstehst du?
Ist aber trotzdem magisch.
Ja, auf jeden Fall.
Also es macht jetzt nicht unmagischer. Ja, okay.
Na, es ist jetzt letztlich aber auch nichts anderes als eine Routenfunktion in deiner Karten-App.
Ja, die ist ja auch magisch.
Ja.
Wie Phil, habe ich das schon mal als Zitat, das schöne Phil-Zitat gebracht? Technik, die kleine hässliche Schwester der Magie.
Ja, so ist das. Aber über den hatten wir es schon.
Ja, aber ist trotzdem gut. Aber
man kann auch Phil nur oft genug ankreisen. Kann,
das ist, ja.
Nein, ich finde schon. Also, es ist, ob ich jetzt ein Knäuel Wolle vor mich hinwerfe, das mir die Richtung zeigt, oder ob ich in dieses komische Telefon hier die Zieladresse eingebe und dann der blaue Faden durch die Kartenlandschaft wabert bis zu meinem Ziel. Der Effekt für den User ist am Ende das gleiche.
Hatte der ein Android oder ein iOS Wollknäuel?
Weiß es nicht. Es gibt jetzt, was kommt jetzt demnächst? Es kommt jetzt noch so noch mehr. Will nicht Firefox ein eigenes?
Oh, stimmt.
Firefox, also Android-basiertes machen?
Nee, und das ist nicht Android-basiert. Firefox ist Ubuntu wollen noch. Samsung will noch ein eigenes machen.
Was aber wirklich ein Android-Rip-Off wird, oder?
Nee, das ist Tizen. Tizen. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen
wird. Mike Tizen.
Nee, der T-I-Z-E-N.
Out of the box.
Bumm. T-I-Z-E-N, das ist noch. Und was kommt noch so alles? Und die früher bei Nokia waren, die haben auch noch, die haben sich auch selbstständig gemacht und wollen noch was machen. Ja, wird lustig werden. Also wir wissen noch nicht, womit dieses Wollknäuel betrieben wird. Vielleicht ist das ja auch dann die nächste Google-Lösung. Google Wollknäuel.
Könntest du MS Pro beim nächsten Wir müssen reden mal fragen, wie die Vielfalt von Mobilbetriebssystemen unter der Plattformneutralität zu verstehen ist? Es führt jetzt zu weit.
Okay.
Du guckst so.
Ich war etwas verwirrt. Naja, egal. Könnt sogar ich beantworten.
Na, ich dachte, ihr hättet euch gestern über Plattformneutralität unterhalten.
Nein, nicht so wahnsinnig viel.
Nicht?
Nee.
Okay.
Das war so ein bisschen, ja, also doch so, aber war jetzt auch kein Gespräch, war eher ein Anbrüllen.
Nee, das ist das Konzept eures Podcasts,
nein,
oder?
Nein, das ist es nicht. Wir haben ja auch sehr solide Sendung, so mit Gästen, mit
jetzt, sehr gesittet zugeht. Ich hatte dem Max, liebe Hörerinnen, vorgeschlagen, ob wir heute nicht irgendwie wen hier zu uns einladen wollen.
Ja.
Und da hatte der Max nicht so richtig, also wäre okay gewesen, aber so richtig begeistert war er nicht.
Genau.
Ich habe jetzt eben was verstanden. Für wir müssen reden, braucht er Gäste, damit es einen gesitteten Gesprächsverlauf gibt.
Und tatsächlich ändert den Charakter der Sendung sehr. Der Grund, warum ich das hier nicht wollte, ist, weil ich gerade so ein bisschen Podcast müde bin und weil so dieses und weil ich jetzt auch froh bin, jetzt mal hoffentlich 2 bis 3 Wochen nicht ganz so viele Podcasts zu haben. Und du hättest ja dir Gedanken, um den Gast zu machen, aber schon allein die Beantwortung der Frage war mir so: Oh Mist, das ist mir jetzt gerade zu viel, geh weg, so nach dem Motto.
Ich rede ja auch gerne so mit dir, wir brüllen uns ja nicht an, hoffe ich! So, jetzt ist hier mal alles gesagt.
Und jetzt ist irgendwo jemand vom Fahrrad gefallen, als er diesen Podcast gehört.
Genau. Trommelfell.
Aha.
So, weil aber der König seine Kinder gar lieb hatte, ging er oft hinaus, zum Schloss, denke ich mal. Da ward die Königin neugierig und wollte wissen, was der König so viel allein in dem Wald zu tun habe. Was lachst du da jetzt?
Ich überlege, was machst du da immer im Wald?
Ein klafter Holzhacken, Schatz.
Ja, genau.
Ja.
Ach ja.
Bäume umarmen.
Ja, okay.
So, also forschte die Diener aus und diese verrieten ihr das ganze Geheimnis. Elendes Gesinde. Das erste war nun, dass sie sich mit List den Knaul verschaffte. Warum steht eigentlich Knaul und nicht Knäuel?
Weil das waren die Brüder Grimm, die hatten noch nicht so viel Geld, die konnten sich noch keine E-Punkte leisten.
Keine Umlautpunkte.
Ja.
Nur auf dem A wären die Punkte bei Knäuel. Nicht auf dem E.
E-Punkte.
Achso. Okay. Ich dachte, das ist so ein Schwabenproblem, Ä und E nicht auseinanderhalten zu können. Aber
ja, ich habe gedacht, ich war's mal. Nein.
Mann,
für mich, danke.
Jetzt lies. Jetzt dachte ich, du redest und hab ein Ballisto im Mund.
Ja, jetzt kann ich dich hier schön hängen lassen. Kann ich jetzt auch mal den Satz ein bisschen früher Schluss machen? Dann wirst du ja sehen, wo du landest. Jetzt siehst du mal, wie das ist.
Mit vollem
Mund. Jetzt mache ich die ganze Zeit, also, guck mal, so nett bin ich. Jetzt tue ich die ganze Zeit, als würde ich dich dazu zwingen zu reden.
Hm?
Und eigentlich verschaffe ich dir nur endlich genügend Zeit, auch das in Ruhe aufzukauen. So nett bin ich.
Mit vollem Mund liest man nicht vor. So. Das erste war nun, dass sie sich mit List den Knaul verschaffte. Dann nahm sie 7 kleine Hemdchen und ging hinaus in den Wald. Der Knaul zeigte ihr den Weg und als die 6 kleinen Prinzen sie von weitem kommen sahen, freuten sie sich, meinten, ihr Vater käme und lief heraus auf sie zu.
Die hatten halt nicht so gute Augen.
Ja, im Wald ist auch ein bisschen dunkel. Also zum Thema gute Augen, mal ganz spontan. Ich wollte ja eigentlich nicht darauf eingehen und die Nachwelt damit belästigen, dass wir heute den 28. März 2013 haben und dass es immer noch tiefster Winter ist in diesem Scheißland.
Ja.
Aber jetzt an dem Punkt.
Wir haben gerade über Ostern im Schnee geredet.
Ja.
Insofern haben wir das eigentlich schon gesagt.
Ich glaube, das war noch bevor du auf Aufnahme gedrückt hast.
Ja,
war
das? Okay.
Egal. Was ich wirklich krass finde, diese Mischung aus relativ hochstehender Sonne und Schnee, das ist so unglaublich hell im Schnee. Also wenn du irgendwie so aus so einem normal dunklen Wohnung kommst.
Ich bin Nerd, ich gehe nicht raus tagsüber. Stimmt. Ja, stimmt, das ist relativ hell. Das ist morgens, wenn ich losfahre.
Ich war jetzt ein bisschen auf Reisen.
Ja.
Und habe unter anderem eine Tante besucht, die etwas abseits am Rand der Stadt wohnt, wo du dann, wenn du das Haus verlässt, direkt in sozusagen auf ein Schneefeld blickst.
Und erstmal erblindest.
Ja, du erblindest du gerade wirklich.
Krass.
Das ist krass hell mit dem Schnee da draußen.
Das ist ja, wir fahren jetzt.
Auch echt keiner, aber ist so.
In den schönen Harz.
Auch schön.
Anfang nächster Woche.
West- oder Ostharz?
Wernigerode.
Ja, Ostharz.
Genau.
Da war ich letztes Ostern.
Da ist
alles machst du mir nach.
Da wohnt meine Tante. Und
in Wernigerode?
In Wernigerode. Oder da irgendwie in
Hasserode.
Ja, irgendwie so in so einem Ortsteil oder wie auch immer.
Da kommt nämlich das Bier her.
Ach, das Hasseröder. Mhm. Der kommt, Schierker Feuerstein kommt ja auch. Also,
boah, das ist so eklig, das Zeug. Junge, ist das eklig. Ja, das ist wirklich eklig. Wir sind letztes Jahr Ostern,
oh Gott,
sind wir dann mit der Harz-Querbahn, das ist so eine tolle Dampflok.
Ja, die ist echt toll.
Von Wernigerode Richtung...
Wisst ihr, die Quarz-Querbahn, die fährt direkt am Haus
nicht meines... Quarz-Herbahn,
Harz-Querbahn.
Ja. Quarz-Herbahn.
Quarz-Herbahn.
Quarz-Herbahn. Komm doch mal mit der Quarz-Herbahn.
Die fährt direkt bei meinem Cousin am Haus vorbei.
Die fährt durch Hasserode.
Ja, aber der wohnt nicht in Hasserode, der wohnt in Elend.
Das gibt's auch.
Ja, ja. Ich glaube,
da fährt ja auch vorbei.
Genau, und da fährt er quasi mit Blick auf die Harz-Querbahn.
Jedenfalls.
Ja.
Sind wir damit letztes Jahr gefahren. Und letztes Jahr in Ostern hat's im Harz übrigens auch geschneit.
Ach, sehr schön.
Aber es war nicht vorher 4 Wochen lang ekliger Winter.
Ja.
Und dann musste ich natürlich da vor Ort nach einer ordentlichen Soljanka oder Jägerschnitzel oder was auch immer, weiß ich nicht mehr, dann noch so einen Schierker Feuerstein probieren. Und das schmeckt da wirklich wie so eine Mischung aus Rasierwasser und Spülmittel. Das ist so eklig. Also ich bin ja wirklich ein Freund von Kräuterbittern. Also so Jägermeister kann ich flaschenweise trinken.
Wow.
Ja, naja, also bevor ich dann spucken müsste. Ja,
aber ich finde, Jägermeister finde ich wirklich, hin und wieder wird man ja dazu genötigt, bei irgendwelchen Gelegenheiten so ein Zeug zu trinken. Es fällt mir schwer. Also ich mag Jägermeister wirklich nicht.
Aber dann geht Schirker Feuerstein noch viel gar nicht
weniger. Schirker Feuerstein kann ich seitdem nicht mehr anfassen, seitdem ich
Das schmeckt 100-mal ekliger als Jägermeister.
Zu Schulzeiten sind wir mal alle in der Klasse zusammen Zelten gefahren. Und ich hatte alles dabei, außer Lebensmittel.
Hey!
Und das war
warum so, auch? 2 Wochen Zeltlager? Werde Käfer essen.
Das ist ein verlängertes Wochenende.
Da sollte man irgendwie was trinken und essen.
Getrunken habe ich auch.
Ach so.
Ich habe dann mit dem Festesten, was ich auftreiben konnte, davon habe ich mich ernährt, das war nämlich Schierker Feuerstein.
Ja.
Und ja, das geht nur begrenzt lange gut. Ich hab's so gehasst, das Zeug da.
Ach.
Wenn man sich daran noch übertrunken hat, noch irgendwann mal, dann ist echt ein für alle Mal alles vorbei.
Ich könnte mich da nicht dran übertrinken. Mir hat das eine Gläslein letztes Ostern gereicht. In Wernigerode gibt's auch eine Skisprungschanze, also falls sie bei dem Wetter langweilig sein sollte.
Ja, ich hatte ja gehofft, dass wir so ein bisschen da in den Frühling hinfahren können, als wir das uns überlegt haben. Aber ich glaube, das wird eher nicht so.
Nee,
wir werden Glück haben, wenn wir nicht einschneiden. Das wird schon... Wollen wir mal fragen, was die Prinzen eigentlich so machen im Wald?
Im Harz?
Könnte der Harz sein.
Der Harz ist auch sehr waldreich.
Und da gibt es auch Hexen.
Mhm.
Meine Oma.
Ja.
Die war...
Eine Hexe im Harz?
Ja.
Na, echt?
Die war keine Hexe, die war beim, wie hieß das? Da gab's so eine Neujahrsveranstaltung früher auf dem Harz, auf dem Brocken direkt.
Ja, auf dem Brocken ist ja die Walpurgisnacht, die Goethe im Faust beschreibt.
Ja, ja, nee, aber es gab da so ein.
Das stimmt, logisch, in der Hexen im Harz Brocken, ja.
Es gab da so eine Silvesterfeier, so eine relativ elitäre wohl, also die Brocken Silvesterfeier.
Okay.
Und irgendwie gehörte da meine Oma mit zu dieser Gruppe, die da mitfeiern durfte auf dem, aber ich muss nochmal meine Tante befragen, was es damit eigentlich auf sich hatte. Und ich glaube, das war dann sowas Hexenartiges. Durchaus. Also das war also so 20er Jahre sexy, hexy, ja, aber
20er Jahre ist aber jetzt auch schon 90 Jahre her. Wie alt ist deine Tante?
Oma.
Deine Oma war da dabei?
Meine Oma war das. Naja, eher 30er dann. Wann ist meine Oma geboren? Meine Oma ist 1907 geboren. Also die ist schon längere Zeit tot.
Ja, aber.
Aber, ja, ja, mein Opa 1903.
Krass.
Das ist, und mein
Opa. Das ist lange her.
Und mein Opa, der kann sich noch dran, der konnte, also den habe ich auch nie kennengelernt, der war, also meine Oma habe ich kennengelernt, die, aber mein Opa, den habe ich nie kennengelernt, der ist gestorben, bevor ich geboren bin, ein Jahr. Und der hat aber noch, meiner Mutter sozusagen erzählt, wie er sich noch daran erinnern kann, wie er das erste Mal in seinem Leben ein Auto gesehen hat. Und wie das, und meine Oma hat in der Schule noch gelernt, wie das Morsen neue Technologie war. Also ich habe da mal so ein Heft gesehen von ihr, so ein altes Schulheft, wo dann so ein Morseapparat erklärt worden ist. So Taste und dann Draht und dann geht das so durch.
Ja.
Drei Generationen.
Krass, Oma.
Ja.
Und das alles wegen dem Harz.
Nee. Hopp, hopp, hopp.
Ja, ich bin ein bisschen geflasht so mit 1903 und 1907 und Alter, bin ich jung. So, jetzt wirft sie also diesen Sechs etwas, jetzt weiß ich, wie sie da drauf kam, weil die sie im dunklen Wald nicht erkennen, worüber ich dann über den hellen Schnee sprach.
Genau.
So, und die sechs Jungs, Königsbuben, wie das hier so hieß, glauben also, die Königin wäre ihr Vater. Sie läuft auf sie zu und schmeißt ihnen die Hemdchen über. Kaum hatten diese Hemdchen ihren Leib, also den der Jungs, berührt, da waren sie in Schwäne verwandelt, hoben sich auf in die Luft und flogen davon. Sie meinte nun, sie hätte, wo hat sie eigentlich diese magischen Hemden her?
Die magische Unterwäsche der Mormonen.
Wird uns aber nicht erzählt, oder?
Kennst du die magische Unterwäsche der Mormonen?
Nein.
Mormonen kennst du die so?
Ja, ja, die Sekte.
Die haben magische Unterwäsche. Das ist kein Witz. Die haben Unterwäsche, die sie quasi mehr oder weniger, also die haben so, das ist eine andere Cousine, die war bei Mormonen zum Schüleraustausch und ich habe sie dann irgendwann...
Wollte gerade sagen, hast du das aus diesem Lexikon des unnötigen Wissens?
Nee, ich hab da mal irgendwie eine Doku drüber gesehen, so auf YouTube und konnte es da nicht glauben und habe sie dann auch mitten in der Nacht irgendwie per Facebook so angeschrieben. Sie so sofort geantwortet, ja, das ist so bescheuert.
Okay, was ist die magische Unterwäsche der Mormonen? Magische Unterwäsche der Mormonen. Okay, ich komme nicht.
Ja, erzähl. Die magische, das ist das ist so, das sind so Leibchen. Also die gehen auch, das ist also die haben so bis Ärmellänge, sage ich jetzt mal, also so kurzärmlich. Ja, aber die gehen auch, da gehören auch, ich glaube, entweder sind lange Unterhosen tatsächlich. Ja, ich glaube, sind lange Unterhosen dazu. Hm. Und die haben.
Bis jetzt klingt es noch nach extrem clever bei kalten Tagen, noch nicht nach Magie.
Ja, ja. Und das ist, die haben noch bestimmte Kennzeichen. Also gibt es nur in bestimmten Geschäften. Also es gibt halt diese Mormonen-Unterwäsche-Fachgeschäfte. Und da kommst du als Nicht-Mormone zwar rein, aber so richtig gerne wird es nicht gesehen. Und da gibt es halt auch nichts anderes als diese Mormonen-Unterwäsche. Mhm. Und die hat noch so drei Punkte, also so wo dann so eingenäht ist, so mehr oder weniger auf den Brustwarzen. Ich glaube, das ist so vom Bekreuzigen, weißt du, wenn man so diese Kreuzigungsgeste macht, wie diese, dass die drei Punkte sind da irgendwie drauf und die sollen dich schützen.
Ja.
Und diese Unterwäsche legen Mormonen wohl nie richtig ab. Also es gibt auch beim Baden, also beim Schwimmen wird eigentlich immer drauf geachtet, dann hat man zwar einen Badeanzug an, aber dann muss das trotzdem irgendwie noch muss die trotzdem noch berührt werden, diese magische Unterwäsche.
Beim Duschen?
Muss ich nochmal meine Cousine befragen. Die war damals aber auch noch ein bisschen jünger. Aber ich glaube, richtig weit aus den Augen lässt man die nie.
Die magische Unterwäsche.
Die magische Unterwäsche. Die magische Unterwäsche, die aber, sechs Schwäne verwandelt hat.
Naja, aber das ist ja jetzt eine andere magische Unterwäsche, weil die macht ja aus Prinzen Schwäne. Und wir wissen offenbar nicht, wo die Königin, die Hexentochterkönigin, die magische Unterwäsche her hat, die aus Prinzen Schwäne macht. Wissen wir nicht. Wird uns einfach nicht erzählt.
Ja.
Ist nicht nett.
Aber ist halt eine Hexe.
Ist eine Hexentochter.
Ach, meinst du, hat sie von ihrer Mutter, so hier, gib dir mal sechs Leibchen mit.
Ich wollte dich nur dezent darauf hinweisen, dass du jetzt nicht sofort von der Mutter auf die Tochter schließen solltest, aber andererseits gebe ich dir recht, das Märchen legt es so ein bisschen nahe.
Ja. Also die ist ja auch so, wurde jetzt auch nicht so explizit gesagt, hätte ja auch sein können, dass die total nett ist, ist auch so von vornherein klar, nö, die ist auch böse, die macht jemand.
Ja.
Weil vielleicht.
Sie ist auch ein bisschen dumm, weil. Sie meinte nun, sie hätte alle Stiefkinder weggeschafft und ging wieder heim. Und so war das Mädchen, das in seiner Kammer geblieben war, errettet. Am anderen Tag kam der König in das Waldschloss. Da erzählte es ihm, was geschehen war, und zeigte ihm noch die Schwanenfedern, die von ihren sechs Brüdern auf den Hof gefallen waren. Der König erschrak, gedachte aber nimmermehr, dass die Königin die böse Tat vollbracht, und weil er besorgte, die Prinzessin möge ihm auch geraubt werden, wollte er sie mit sich nach Haus nehmen. Sie fürchtete sich aber vor ihrer Stiefmutter und bat ihn, er möge sie nur noch die eine Nacht in dem Schloss lassen, in der Nacht aber entfloh sie und geradezu in den Wald hinein.
Moment mal, der König erschrak, gedachte aber nimmermehr, dass die Königin die böse Tat vollbracht. Mhm. Also seine Tochter sagt ihm, du Papa, guck mal, hier sind noch die Federn, die böse Königin hat das gemacht. Und der König so, und vergessen, dass das die Königin war.
Oder sie hat ihm nicht gesagt, wer es war. Sie hat nicht über die Täterin gesprochen.
Also er meinte, also das müssen wir jetzt hier mal sagen, dass er das vergaß. Also ist jetzt nicht hier die Schuld wieder auf die Tochter schieben. Nee,
er gedachte aber nimmermehr und nicht er vergaß.
Ach stimmt, er gedachte aber nimmermehr.
Er konnte sich das einfach nicht vorstellen.
Na gut.
Na ist ja, also wenn du... Wirklich, ich muss nochmal, auch wenn ich hier unseren lockeren Plauderton jetzt etwas abrupt zerstöre und ernst werde, auf diesen Text von Tessa Bücker heute zum sozusagen so eine Art Zwischenresümee zur Aufschreidebatte hinweisen.
Ja, das hast du gerade schon getan. Ne?
Genau. Und sozusagen, wenn ich sie richtig verstanden habe, war der Anlass, das als aufzuschreiben, ein ebenso spannender Text zu dem Thema von Stefan Noller, Holla die Ho.
Ja, den habe ich gelesen, den wollte ich nochmal retweeten.
Genau.
Hast du den gelesen?
Ich habe den auch gelesen, wo er sich eben auch mit übergriffigen Erfahrungen beschäftigt und ein Teil von klassischen Übergriffserfahrungen ist genau das, dieses ungeschriebene Gesetz des Schweigens, auf das sich die Täter verlassen können. Mhm. Ne, dass also maximal irgendwie ein bisschen irgendwas ist scheiße passiert und so, wenn man überhaupt drüber spricht oder wenn Frau überhaupt drüber spricht. Aber gerade weil ja Täter so oft aus dem bekannten Umfeld kommen, die das hervorragend schaffen, dass ihre Täterschaft verschwiegen wird. Durch Druckaufbau, durch Erpressung, durch Angstmache, was auch immer. Und so ein bisschen kommt mir das hier, also so könnte man das hier so deuten, ne? Also jetzt nicht bewusst so geschrieben, glaube ich nicht, aber es ist so das Muster, ne? Die.
Ja. Also das kann man durchaus so tun. Man könnte aber auch einfach sagen, dass ihnen nichts Besseres eingefallen ist, wieso der König dämlich genug ist, seine Tochter jetzt ausgerechnet mit nach Hause zu nehmen. Weil das ist ja schon eigentlich so, wo nehme ich sie hin, wo sie vor der bösen Königin sicher ist? Bei der bösen Königin. Das ist, also insofern muss er das irgendwie vergessen haben.
Ja, oder sie hat es einfach nicht gesagt. Also das,
ja, das stimmt, das könnte auch sein.
Das wiederum, wenn man davon ausgeht, dass Märchen so ein bisschen so Alltagsmenschenerfahrungen widerspiegeln, ist das ein ziemlich typisches Verhalten, dass die Täter immer eher nicht so beschrieben werden.
Gut, auf jeden Fall ist sie in den Wald gerannt.
Sie ist jetzt in den Wald gerannt, genau. Als sie auch den ganzen Tag bis zum Abend fortgegangen war, kam sie zu einer Wildhütte. Sie stieg hinauf und fand eine Stube mit 6 kleinen Betten. Weil sie nun müde war, legte sie sich unter eins und wollte da die Nacht zubringen.
Eigentlich lustig, wie hier in diesem Märchen nicht die 7 die magische Zahl ist, sondern die 6.
Na, die 7 ist trotzdem die magische Zahl.
Ja, weil sie immer mit dabei ist, aber also 7 minus 1.
Die Jungs können nicht ohne sie. Ein Mini-Spoiler war das gerade, ein Mini-Spoiler.
Mein Gott, ich kenne das Märchen nicht.
Mir war nicht klar, dass es von den Brüdern Grimm ist, aber als wir vorhin darüber geredet haben, welches Märchen wir lesen wollen und wir mal die Liste durchgegangen sind, das war als vor vielen, vielen Jahren, im letzten Jahrhundert, als ich noch klein war, eins meiner Lieblingsmärchen.
Letzten Jahrtausend. Mach dich nicht jünger, als du bist.
Stimmt. Im Gegensatz zu vielen Märchen, die wir in den letzten 25 Folgen gelesen haben, bei denen ich erst später mich erinnern konnte, ja, die kenne ich.
War es hier so wirklich so bam?
Bei dem weiß ich ungefähr, okay, wie es ausgeht. Aber ich spoiler jetzt auch trotzdem nicht weiter.
Das ist nett.
Aber wir können da vielleicht nachher nochmal drauf kommen, auf die Frage, ob es die magische 7 ist oder ob es die 6 ist.
Das
quasi als Bookmark nochmal legen. Also sie findet diese Stube mit den 6 kleinen Betten. Weil sie nun müde war, legte sie sich unter eins und wollte da die Nacht zubringen. Bei Sonnenuntergang aber kamen 6 Schwäne durch das Fenster hereingeflogen, setzten sich auf den Boden und bliesen einander an und bliesen sich alle Federn ab, wie ein Tuch sich abstreift, und da waren es ihre 6 Brüder. Sie kroch unter dem Bett hervor und die Brüder waren beides erfreut und betrübt, sie zu sehen. »Du kannst hier nicht bleiben«, sagten sie, »das ist eine Räuberherberg. Wenn die Räuber vor ihrem Zuge heimkommen, dann wohnen sie hier. Alle Abend können wir uns aber eine Viertelstunde lang die Schwanenhaut gänzlich abblasen und auch so lange unsere menschliche Gestalt haben. Hernach aber ist es wieder vorbei. Wenn du uns erlösen willst, musst du in 6 Jahren 6 Hemdlein aus Sternblumen zusammennähen. Während der Zeit aber darfst du nicht sprechen und nicht lachen, sonst ist alle Arbeit verloren.« Puh. Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum und sie waren wieder in Schwäne verwandelt.
Haben erstaunlich langsam gesprochen.
Ja, das ist wohl wahr.
Wobei, vielleicht war ja auch so ein bisschen so erstmal Umarmung und
weiß genau.
Und was und Weinen und
ja.
Hey, wie geht's? Und ja. Obwohl, die haben sich ja. Die haben sich doch eigentlich vor relativ kurzer Zeit erst gesehen.
Es ist so ein bisschen so ein Bug in der Story, dass es gestern war.
Ja.
Also beziehungsweise heute Morgen, gestern, genau. Und sie erzählen jetzt schon so, als ob sie schon ewig Schwäne wären. Das ist schon so ein bisschen...
Ja.
Ja, aber das wiederum jetzt nichts wirklich...
Aber es kann ja auch gestern einfach so gewesen sein. Ja, gestern waren wir hier, das war so, daraus haben wir jetzt geschlossen, dass es ab sofort jeden Tag so ist, bis und dann die Information mit den... Woher haben sie eigentlich diese Story mit den... Oder wollen sie die einfach, das sind einfach nur die 6 Brüder, die wollen ihre Schwester ärgern. Du musst jetzt da so und darfst nicht lachen und die sprechen 6 Jahre lang.
Ich glaube nicht.
Meinst du nicht? Ach Mann.
Wir schauen mal, vielleicht schafft sie es ja 6 Jahre lang. Aber der Punkt ist natürlich, um nochmal. Ich darf weiterreden?
Ja, ich wollte.
Du hast nur dich runtergezogen.
Ich hab mich runtergemacht, um husten.
Okay. Genau. Ich glaube, du den Master-Regler, das war deiner, es gibt noch einen Regler für mich, okay. Aber nochmal auf die Frage mit der 6 und 7 zu kommen, du hast natürlich, was mich jetzt auch etwas stutzend macht in meinem fragilen Erinnerungsvermögen, dass sie 6 Jahre jetzt sozusagen diese Aufgabe hat, weil das macht die 6 natürlich wieder stärker.
Ja, diese...
Ja. Am anderen Morgen aber sammelte sich das Mädchen Sternblumen, setzte sich dann auf einen hohen Baum und fing an zu nähen.
Was ist ein Sternblumen?
Gute Frage. Was sind Sternblumen?
Ich google jetzt mal Bilder von Sternblumen und du liest so lange weiter.
Das machst du. Setzte sich dann auf einen hohen Baum und fing an zu nähen. Ist auch geschickt, dass sie einfach ihr Nähzeug immer bei sich hat.
Tja. Verlass niemals. Das war noch gut erzogen. Nein. Sternblumen. Ja, sind tolle Blumen.
Ich weiß nicht, ich hatte als Kind so eine Abenteurerphase und habe ich irgendwann auch bekommen, so ein Survival-Messer gewünscht. Und in diesem Survival-Messer, das war irgendwie so ein Messer, wo auf der einen Seite eine Säge und ein Flaschenöffner dran war, auf der anderen Seite eine normale Messerschneide und im Schaft des Messers waren noch so andere tolle Utensilien versteckt. Also, und da war unter anderem immer auch Nähzeug dabei.
Ja.
Also zum Survival-Kit gehört auch Nähzeug.
Ist eigentlich lustig, oder? Früher hat man sich sowas immer gewünscht, so dieses, man wollte immer unabhängig sein und immer alles dabei haben und heute haben wir Smartphones.
Und sind wir jetzt unabhängiger oder abhängiger?
Unabhängiger. Also ich finde schon, wenn man so in eine komplett fremde Stadt kommt, wie schnell man da sich orientieren kann und Restaurants findet und eigentlich wie unabhängig man dank dieses Telefons ist und auch auf...
Aber mit meinem Survival-Messer hätte ich eine Theorie auch irgendwie im Wald überleben können. Wo
ja, aber in der Praxis muss man ja nicht im Wald überleben, sondern in
einer fremden Stadt. Das weißt du ja nicht.
Also bisher musste ich immer nur in fremden Städten überleben.
Als kleiner Junge dachte ich schon recht oft, ich müsste im Wald überleben.
Das war aber so die stille Hoffnung, dass man
im Wald... Ich lebte auch auf dem Dorf.
Ja, ich damals ja auch. Als Kind habe ich auch quasi auf dem Dorf gelebt. Und ich habe ja...
Und so ein Smartphone zeigt mir vielleicht den Weg in die nächste Kneipe.
Ja.
Aber wenn ich aber kein Geld dabei habe.
Ja, und wenn du keinen Akku dabei hast, dann zeigst du ja auch nicht allzu lang den Weg in die nächste Kneipe.
Und so ein Messer braucht keinen Akku.
Das hängt vom Messer ab.
Das stimmt. Elektromesser. So. Das Mädchen fängt also an zu nähen, weil die hatte so ein Survival-Messer dabei.
Und kein Smartphone. Und
kein Smartphone.
Ansonsten hättest du Facebook gelesen, wie alle anderen.
Ja, das ist aber echt wahr. Ich meine, so ein Märchen wäre jetzt gar nicht mehr möglich. So, ich muss nähen, aber oh scheiße, da kann ich einen Tweet rein. Oh, Reply, bin ich schon Näher von dem Baum hier, Foursquare.
Gut, du musst in 6 Jahren sechs Tweets werfen von 6 verschiedenen Schwänen.
Genau. Gibt es eigentlich Schwäne, die
Schwäne auf Twitter?
Wahrscheinlich, bestimmt. Ziemlich sicher.
Was für eine
die Poetin Frage. Hatte früher mal einen Schwan-Avatar. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch hat. Muss ich mal nachgucken. So, also sie redet kein Wort, die twittert nicht, die liest nicht die Statusmeldung und lacht nicht, sondern sah nur auf ihre Arbeit.
Wahrscheinlich hat die, stimmt, wahrscheinlich hat die O2 und hat eh keinen Empfang.
Ja, genau.
Ja.
Auf eine Zeit. Bist du nicht? Du bist doch bei O2 oder hast du gewechselt?
Das iPad hier, das ist bei O2, das Telefon da mittlerweile ist bei Kongstar.
Okay.
Außerdem, das ist doch natürlich, gerade wenn man es hat, weißt du, das ist doch so dieses sich über sich selber lustig machen. Obwohl du bist bei E+, ich meine.
Hey. Da gibt's ab April für Stammkunden gibt's maximale Surfbeschleunigung. Ich erzähle in der nächsten Märchenstunde, ob ich irgendeinen Unterschied gemerkt habe.
Was ist die maximale
werde.
Surfbeschleunigung?
Auf wie viel? Ich habe es noch nicht gemerkt, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber irgendwie 4-mal so schnell wie bisher und so.
Gut.
Dein Plan.
Lukas M. meinte übrigens noch, dass die 6 durchaus eine Märchenzahl ist, weil es ja, also 6 Schwäne, 6 kommen durch die Welt.
Stimmt.
Die 6 Döner, die 6 Diener.
Die 7 Schwaben.
Und
nein, aber stimmt schon, klar.
Ja. Ja, natürlich ist die 7 auch, aber.
Ja, aber auch die 6.
Offensichtlich, ja.
Ja. So, jetzt also die Königstochter näht also aus Sternenblumen die Hemdchen für ihre Brüder. Auf eine Zeit jagte der König, dem das Land gehörte, in dem Wald. Das scheint jetzt ein anderer zu sein als ihr Vater. Oder wie liest du das? Wissen wir noch nicht. Okay, wir gucken mal.
Jagte der König, dem das Land gehörte. Ach so, offensichtlich, ja, wahrscheinlich wieder so Kleinstaaterei.
Kleinstaaterei, genau. Und seine Jäger kamen zu dem Baum, auf welchem es saß, das Mädchen. Das ist ja was mich echt kirre macht. Dieses, in diesen Märchen von vor 200 Jahren, konsequente Benutzen der Form das Mädchen. Das dann logischerweise in sämtlichen Personalpronomen und so weiter irgendwie es, er, ihm und so weiter.
Aber dass man im Saarland?
Saarland und im Kölner Raum macht man das heute noch so, aber ja. Aber es irritiert mich immer, weil offensichtlich lese ich so selten über Mädchen im Singular, dass ich mich echt beim Lesen jedes Mal fragen muss, wer ist jetzt gemeint? Es, ihm und so weiter, weil ich bei der Königstochter irgendwie weibliche Pronomenformen in meinem Kopf suche.
Wobei, wie würde man das eigentlich heute schreiben? Man würde doch auch, wenn man sagt, das Mädchen, würde man doch
trotzdem
sie.
Ja, glaube ich
auch. Man ist da einfach nicht so konsequent. Also, oder eben anders konsequent.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja.
Jo.
Sie, die Jäger, riefen ihm, dem Mädchen, zu, es, das Mädchen, sollte herabsteigen, weil es ihnen nun nicht antworten durfte, wollte es sie mit Geschenken befriedigen und warf ihnen seine goldene Halskette herab. Sie, die Jäger, riefen aber noch immer, da warf es seinen Gürtel, als auch dies nichts half, seine Strumpfbänder endlich, alles, was es entbehren konnte, herunter, so, dass es nichts mehr als sein Hemdlein anbehielt. Das ist ja schon so ein bisschen...
Ach, Ivo. Ja, ja, ich glaube, wir haben den gleichen Gedanken. Aber ich glaube, wir...
So ein bisschen schräg ist es schon.
Und jetzt kommen die Jäger auf den Baum.
Ja, mal gucken.
Ja, nee, sagen sie.
Stimmt, stimmt, du hast schon weitergelesen. Nein, aber ich frage mich halt so, was da jetzt so die Erzählstrategie dahinter ist. Die Typen da unten wollen, dass sie da runterkommt und sie fängt an, sich quasi auszuziehen. Also hat eine konsequente Grenze, wo sie aufhört. Aber was will uns das Märchen jetzt damit sagen? Also
dass sie halt relativ verzweifelt ist und da sich anfängt, deswegen auszuziehen. Warum liegt, also meinst du, es geht jetzt in so eine Porno-Richtung, dass hier, also dass jetzt so das Publikum damals beim Erzählen der Mädchen so.
Nee, das glaube ich gar nicht, aber es ist so irgendwie, also wenn ich da jetzt oben, warum glaubt sie sozusagen mit goldenen Halsketten und so weiter, das Interesse von den Typen da unten zu befriedigen und es nicht anzutriggern? Vielleicht denke ich mal wieder zu psychologisch für ein Märchen, aber.
Ja, vielleicht ist es einfach. Also ich meine, was hat sie für eine großartig andere Wahl? Ja,
einfach da oben sitzen bleiben und nichts tun.
Das stimmt, das ist ja noch eine Option.
Wenn sie nichts hört oder nichts hören will. Ja, also vielleicht. Mir fehlt so ein bisschen die Motivation, aber vielleicht wird die ja auch noch
erzählt. Ja, aber.
Den Jägern, hier sind wir nämlich, war aber das alles nicht genug. Sie stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und brachten es mit Gewalt zum König. Es ist ein anderer König, und er kennt sie nicht wieder. Der König war verwundert über seine Schönheit, also nicht über seine eigene, sondern die des Mädchens. Ich wollte es einfach nur mal, also, das nervt wirklich. Ja.
Oh, was bin ich schön. Ja. Oho. Wäre aber auch nicht total ausgeschlossen. Ja. Aber
wickelte es in seinen Mantel, setzte es vor sich aufs Pferd und führte es nach Haus. Und ob es gleich stumm war, liebte er es doch von Herzen und es ward seine Gemahlin.
Och.
Da hat sie sich dann auch nicht gewehrt.
Mal wieder, ne, wie ging das eigentlich vor? Wollen Sie den hier anwesenden König, dann sagen Sie ja. Ah, okay.
Ja, Schweigen ist Zustimmung. Weißt du?
Außerdem, wie wollen Sie Ihren Namen gesagt haben bei der Hochzeit?
Mädchen, das aus dem Wald kam und die Fresse hält? Vielleicht?
Nein. Ja, okay, gut.
Aber mal wieder so ein Märchen, in dem.
Aber guck mal, jetzt wissen wir, warum sie sich ausgezogen hat, damit der König sie heldenhaft wieder anziehen kann.
Ich weiß nicht, ob sie das vorher wusste, dass das so laufen wird, aber.
Ja, aber für die Erzählhandlung.
Das stimmt natürlich.
Weißt du, das ist natürlich doch gleich ein ganz anderes Bild. Das hat doch schon sowas von. Ja. Ist das nicht bei Pretty Woman? Du bist doch ja so ein Pretty Woman-Fan. Ist das nicht so, dass da irgendjemand, dass sie auch mal im Mantel rumrennt?
Ja, er kleidet sie auch neu ein, das ist richtig, ja.
Naja, aber auch so Mantel, weißt du, so der fast nackten Frau, so den Mantel an.
Ja, stimmt, ja.
Das
ja.
ist doch auch so ein ganz.
Ja, es ist, aber wirklich eine klassische Objektifizierung dieser Frau, ne? So.
Ja, junges Mädchen, das nicht redet und genau. Alles mit sich machen lässt. Genau. Wer hätte damit rechnen können, dass du jetzt, also das. Ja, gut. Wobei sie eigentlich, muss man ja mal sagen, für so ein Märchen, das muss man ja auch mal positiv hier erwähnen, Frau, handelnde Person.
Ja, sehr handelnde Person, die jetzt sozusagen dann aber durch das Typische, dass man Frauen wie Objekte behandelt, sozusagen auch noch in die Bredouille gerät, weil sie wahrscheinlich demnächst jetzt alle fragen, wieso schweigst du und nähst? Was soll das? Für wen nähst du?
Als Königin musst du nicht mehr nähen. So besser so im Mantel eingewickelt auf dem Pferd, so auf dem Haus.
Während
der Trauung, wegen der Hochzeit, so schweigen.
Das hätte natürlich einen gewissen Humoraspekt bei der Verfilmung.
Ich kann mir das gerade ganz gut vorstellen, alles.
Muss mal gucken, ob es dann Verfilmung zugibt. Die dann wahrscheinlich nicht ganz so läuft, aber.
Jetzt so. Gerade die Waschmaschine.
Eure Waschmaschine schleudert.
Ich hoffe, das ist unsere.
Ja, ich glaube.
Niemand wohnt und alles andere wäre schon ein bisschen erschreckend. Eine Geisterwaschmaschine.
Die war auch vorhin schon am.
Ah, oh, okay. Ja.
So. Ah, Rudelbildung twittert gerade. Das ist sehr, sehr clever. Dass sie sich freikaufen will. So als Vorschlag.
Ja, so hatte ich es jetzt auch so verstanden quasi. Nicht nur Rudelbildung war so clever, ich war auch clever.
Ja, natürlich, du bist sehr clever, aber.
Ja, nee, ist es.
Wie kommst du da jetzt? Wo hast du
dich
übergangen?
Nein, es ist alles. Lies weiter!
Okay. Des Königs Mutter aber war böse darüber, dass sie stumm war wahrscheinlich, sprach schlecht von ihr. Niemand wisse, woher die Dirne gekommen und sie sei des Königs unwert.
Viel handelnde Person hier.
Allerdings. Und schon wieder der Topos der bösen Schwiegermutter.
Den ersten Prinzen so immer noch
bald. Als sie nämlich, also die Königin jetzt ja. Ist sie nämlich auf einmal weiblich, ne? krass, ne? Verheiratet, in dem Moment wird aus das Mädchen die Frau.
Na, oder schwanger.
Ja, eben, aber es hängt an der Penetration ja. Durch den Mann. Herzlichen Glückwunsch. Also du wirst sozusagen erst, Mädchen werden erst zur Frau, wenn sie dann Kinder kriegen und von den Männern beschlafen wurden. Sogar grammatikalisch. Ich finde es nur extrem interessant. Gut, als sie nun den ersten Prinzen zur Welt brachte, nahm die Schwiegermutter ihn weg, bestrich ihr den Mund mit Blut und gab dann beim König vor, die Königin habe ihr eigen Kind gefressen und sei eine Zauberin. Das ist eklig. Der König aber...
Ich stelle mir gerade vor, wie sie auch noch mit beim Nähen die ihr Kind geboren hat. Plopp! Oh! Nee, Mist. Wir von vorne anfangen.
Oh. Eine Masche durchgegangen.
Ja.
Ich muss gerade so hin und her springen zwischen der einerseits ziemlich krassen Story und deiner
Mund mit Blut
auch sehr, sehr gelungenen Karlauer Variante. So Schizophrenie im Kopf.
Ja, okay. Danke.
Nicht schlimm. Das ist ja die Herausforderung dieses Podcasts. Der König aber aus großer Liebe wollte es nicht glauben. Danach, als sie den zweiten Prinzen gebar, übte die gottlose Schwiegermutter denselben Betrug und klagte sie wieder beim König an. Und weil sie nicht reden durfte, sondern immer stumm saß und an den 6 Hemdern arbeitete.
Du machst das wirklich die ganze Zeit, oder siehst du?
So konnte sie nichts mehr erretten und sie war zum Feuer verdammt. Das hat ja jetzt echt geklappt mit dem Freikaufen. Wie kamt ihr nochmal auf das Freikaufen?
Ja, weil sie das runtergeschmissen hat. So, sie dachte so, hey, wenn sie hier was kriegen, was Schönes, dann halten wir
vielleicht die Schnauze. Ach so, okay. Jetzt habe ich verstanden. Das, ja, da stimmt. Der Tag kam heran, wo das Urteil sollte vollzogen werden. Es war gerade der letzte Tag von den 6 Jahren.
Timing.
Und sie war mit den, ja gut, das ist jetzt aber wie bei jedem Hollywood-Schinken. Also ordentliches Timing muss schon sein.
Ja klar.
Das macht jetzt den Thrill, ja?
Ja, ja.
Die Hemden sind fertig.
Man weiß noch nicht, ob sie fertig verbrannt ist, bevor das...
Genau. Kriegt sie die Hemden jetzt, bevor sie verbrannt ist, noch auf die Schwäne geschmissen? Ja, wart's mal ab. Hast du euch mal nachgeguckt, was Sternenblumen sind?
Ja, so Blumen.
Ja, so Blumen.
Ja, so Blumen halt, sind so blaue Blümchen.
Ja, aber was haben die für besondere Eigenschaften?
Och Gott, ich war so stolz, dass ich es geschafft habe, das Bild
mir anzugucken. Ich will jetzt nur den Cliffhanger für die Hörerinnen einbauen, dass wir noch nicht über den Scheiterhaufen.
Und jetzt lesen wir die komplette Wikipedia-Eintrag. Ach, so lang ist er gar nicht. Dann finden
was
wir noch
sind
mehr.
Sternenblumen? Vegetationsform, Anbaugebiete.
Bilden eine Pflanzengattung in der. Also können wir rauskriegen, wo das herkommt, das Märchen. Bilden eine Unterfamilie der Lauchgewächse. Die Gattung umfasst etwa 3 bis 10 Arten.
Also sie
sind nur in Südamerika beheimatet.
What?
In vielen Ländern sind sie invasive Pflanzen.
Also dann haben die, ja gut, das kann natürlich im 1800 schon sein, da waren die schon
da, war.
Da waren die schon 300 Jahre in Amerika.
Ja. Sind ausdauernd krautige Pflanzen.
Ja, Lauchgewächse, Zwiebeln also.
Die Pflanzen riechen nach Knoblauch, wenn sie verletzt werden.
Knoblauch.
Mit anderen Worten, man kann sich so grob vorstellen,
das ist eigentlich eine Vampir-Story. Wie sie die ganze Zeit immer
gerochen hat.
Ja, es ist aber eigentlich eine Vampir-Story. Das sind keine Schwäne, ihre Brüder, das sind Vampirschwäne. Und durch die Knoblauchhemden kann sie diesen untoten Part an ihren Brüdern wieder wegmachen. Max guckt mich gerade sehr kritisch an.
Das nennen wir es interessiert, was da so noch kommt.
Na, ich versuche mir ja nur einen Reim drauf zu machen.
Ja, ja, ja.
Ich meine, Knoblauchpflanzen, auch wenn sie den schönen Namen Sternenblumen tragen,
Die sehen ganz hübsch, also die sehen so, guck mal, das sind so Frühlingssternblume. Die sind halt so, die haben halt, sehen sehr sternförmig aus. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein, also haben halt so, sechs Blütenblätter. Ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür. Und ich vermute mal, dass das einfach, und ein Stern, das ist ja auch ein schöner Name, so Sternblume, ne?
Ja. Das ist auch Stern. Aber eigentlich ist es Knoblauch.
Eigentlich ist es Knoblauch, genau.
So. Der Tag kam heran, wo das Urteil sollte vollzogen werden. Es war gerade der letzte Tag von den 6 Jahren und sie war mit den 6 Hemdern fertig geworden. Nur an einem fehlte der linke Ärmel. Hier übrigens zum E mit den Punkten.
Ja.
Wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten. Hat's auch nicht gereicht, du siehst dass Max die Umlautpünktchen die E-Punkte genannt hat und dann meinte ich, und er meinte Ä-Punkte. Die Brüder Grimm schreiben 1812 den Ärmel des Hemds. Mit E.
Ja, wie würde man das denn aussprechen?
Ärmel.
Ärmel.
Nein, man würde es auch Ärmel aussprechen, ja, eben, weil auch im Hochdeutschen, das ja deshalb Hochdeutsch heißt, weil es ursprünglich vom Süddeutschen kommt. Will man keiner glauben, aber ist so. Ist E und Ä an den meisten Stellen im Wort ungefähr das gleiche. So, noch ein bisschen linguistische Klugscheißerei untergebracht. Um die Spannung weiter aufrechtzuerhalten, wir sind immer noch bei der Frage Scheiterhaufen oder Brüder erlösen. Mhm. Wie sie, die Schwester der Brüder, nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, nahm sie die 6 Hemder mit... Hemder? Ist doch ein Typo.
Nee, das sind schon die ganze Zeit Hemderl und so.
Mit sich... Und wie sie oben stand und eben das Feuer sollte angesteckt werden, sah sie 6 Schwäne durch die Luft daherziehen und über ihr sich herabsenken. Da warf sie die Hemdlein hinauf, die fielen über die Schwäne hin und kaum waren sie davon berührt, so fiel ihre Schwanenhaut ab und 6 Brüder standen leibhaft vor ihr, nur dem 6. fehlte der linke Arm und er hatte dafür einen Schwanenflügel auf dem Rücken. Da war ihr auch die Sprache wiedergegeben und sie erzählte, wie die Schwiegermutter sie so boshaft verleumdet. Dafür ward diese auf den Scheiterhaufen gebracht und verbrannt. Sie aber lebte lange mit dem König und ihren 6 Brüdern in Freuden.
Und was ist aus ihren beiden Kindern geworden?
Was ist aus ihrem Vater geworden? Was ist aus ihrer Stiefmutter geworden?
Aber dieses kleine Detail mit dem Ärmel, der gefehlt hat, und dafür fehlte dann halt dem.
Das ist schick, ne?
Das ist ganz nett so.
Ja.
Ob das jemand fertig genäht? Aber diese Hemdchen? Naja, Hemdchen halt. Hatten sie das halt mit Hemdchen.
Schön übrigens auch der, weil der Anhang des Kommentar der Herren Grimm zu diesem Märchen.
Ja.
Es gibt eine Braunschweiger Märchensammlung, in dem ist von 7 Schwänen die Rede.
Hatten und wir nicht da von muss das Mädchen.
Ja, du siehst, das wiederholt sich hier alles. Und entsprechend soll sie dann 7 Jahre stumm sein. Also hier ist die magische 7 Ach. Wichtiger. Und da gilt es, sie darf auch nicht weinen. Und als ihr dann das 3. Kind weggenommen wird, da sind es nämlich nicht 2, sondern 3 Kinder, weint sie dann doch, weshalb dann einem ihrer Brüder ein Auge fehlt.
Das ist aber auch mal so richtig arschlochmäßig, so richtig Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne?
Ja.
Uiuiuiuiui.
Und dann machen die Brüder Grimm natürlich noch darauf aufmerksam, dass dieses Thema der Schwanen auch in den Ritter-Epen, Parsival, Lohengrin und so weiter mit angedeutet wird. Aber das, ja. Ja, ich fand das als Kind irgendwie beeindruckend, dieses Märchen, weil das so krass war. Die Nummer, dass sie sich so ihren Brüdern verschreibt und dann quasi noch auf dem Scheiterhaufen in letzter Minute gerade so erst ihre Brüder und dann sich erlöst.
Das ist Liebe, oder?
Ja, eben. Das ist, glaube ich, genau das, was ich als Kind so toll fand. Das hat schon eine sehr, sehr emotionale Ebene.
So wirklich komplette Selbstaufgabe. Ich meine, die hat in der Zeit immerhin 2 Kinder geboren, ohne einen Laut von sich zu geben. Und ich glaube, das ist die eigentliche Kunst.
Stimmt.
Und dass sie dann in dem einen Märchen sogar noch ein bisschen weint wegen ihres dritten Kindes und dass dann der, dem Schwan dann das Auge fehlt oder beziehungsweise dem Bruder, das ist natürlich, also das ist ja auch mal hart. You're my heart.
Genau, you're my soul. Aber andererseits schon auch so.
Die, also Lukas M. meint, die Kinder wurden von der Schwiegermutter weggenommen, also known as getötet.
Dass die Schwiegermutter, die ihre Kinder umgebracht hat.
Ja, ja.
Wird natürlich aber auch nachher wieder nicht erzählt. Also auch wieder so typisch Märchen, ist irgendwie wichtig, um die Handlung voranzubringen, aber wird nicht ernst genommen in so einem psychologisch realistischen Sinne, dass man dann nachher drüber trauern müsste, sondern alleine die Handlung dient nur dazu, da am Ende die Brüder zu befreien.
Aber die ganze Zeit auch so dieses, also wie das auch so dieses ganze, wie sie die ganze Zeit auch so manisch quasi an ihren blöden Hemdchen rumnäht, weißt du, so sich so dabei noch von dieser, also ich meine, sie ist ja wirklich die ganze Zeit total passiv, da kommt diese blöde ihre Schwiegermutter an, schmiert ihren Mund voll Blut. Und sie,
ist ja egal, sie näht weiter.
Und sie näht einfach nur weiter. Und dann wird ihr das Kind weggenommen und in der einen Variante weint sie dann sogar noch. Und dann,
aber ist das Liebe? Oder ist, was wir gerade, oder ist, eigentlich ist das doch ganz schön perverse Selbstaufgabe.
Ja, gute Frage. Also ich meine, es ist...
Also mal davon abgesehen, dass...
Also nach 4 Jahren, da will man das wahrscheinlich auch irgendwann mal fertig kriegen.
Also es braucht die sich selber aufgebende Frau, um 6 Männer aus zu retten, die zu doof waren, die Stiefmutter vom Vater zu unterscheiden. Muss man auch mal. Ja, also mehr Patriarchat geht gar nicht. Ne? Die Frau gibt sich dafür auf, die dummen Männer irgendwie wieder ins Heil zu bringen.
Aber mal, naja, aber das kann man schon, also ich meine, das, also nicht, das kann man schon mal machen, aber das ist, kann man schon mal bringen. Also wenn beide 6, also nee, aber das kann man schon noch so unter Geschwisterliebe. Also das finde ich, das hat jetzt.
Ja, aber es ist einfach bezeichnend, dass es nicht andersrum erzählt wird, ne? Aber egal. Nicht die Hauptfrage,
ein Junge loszieht, um seine 6 Schwestern zu retten, das kann ich mir auch, das wäre jetzt durchaus, also er hätte bestimmt nicht durch rumnähen, das wäre sicherlich nicht der Fall gewesen, sondern der hätte wahrscheinlich irgendwas Heldenhafteres gemacht, aber dass der sich für seine 6 Schwestern opfert, ich glaube, das wäre auch denkbar gewesen.
Denkbar,
oder?
Ja, aber nicht überliefert.
Das stimmt.
Aber jedenfalls, wir haben es ja eigentlich, meine eigentliche Frage war jetzt gerade, ist das Liebe oder ist das bescheuerte Selbstaufgabe?
Ja, das ist immer die Frage, ne? Aber na, also ich finde, das kann man noch unter. Hat ja im Endeffekt alles gut für sie geklappt.
Na, ja, schon. Aber also ich
das also, ist außer, sowas, dass, also außer dass 2 ihrer Kinder gestorben sind, aber ansonsten ist alles so dufte gewesen.
Genau. Aber das meine ich ja damit sozusagen, also jetzt, wie, es bringt immer nichts, Märchen zu psychologisieren, das habe ich irgendwann auch mal gelernt, aber...
Wir machen es trotzdem.
Genau. Nein, aber es wird ja trotzdem so eine, wenn man das sozusagen nimmt, als nicht nur eine krass spannende Geschichte, und es ist deutlich auf Spannung hin erzählt, sondern irgendwie auch so die Moral von der Geschichte sucht, dann ist ja schon das richtige Verhalten, das sozusagen alles zu tun, um die verhexten Lieben zu retten.
Ja.
Und unser spontaner Gedanke war, Mensch, das ist Liebe. Aber eigentlich ist es Selbstaufgabe. Und also ich denke, seitdem ich irgendwie versuche, das Thema Emotionen, Liebe, Beziehungen.
Na, sich opfern aus Liebe, das ist, ich meine, das ist ja auch nicht
ja, so ein Selbstmotiv. Ja, aber es ist clever. Ich frage mich wirklich seit Jahren, ob das clever ist. Also wie viel, ob es nicht gesunden Beziehungen und vor allem einem, also, nee, lass mich andersrum anfangen. Ob es nicht Beziehung gut tut, wenn es den Menschen in Beziehungen gut geht, und zum Gutgehen gehört so ein gewisses Maß Egoismus dazu, finde ich. Also ich halte von diesem Konzept Liebe als Selbstaufgabe jetzt persönlich nicht ganz so viel.
Das hängt, glaube ich, immer sehr stark von der Beziehung ab. Also ich meine, so eine Beziehung zu einem Kind, also ich glaube, dass sich Eltern für ihr Kind komplett aufgeben, ist nicht so selten.
Aber auch nicht so ein bisschen letzte Konsequenz clever, aber...
Ja, aber und es ist schon eine sehr romantische Vorstellung von Liebe, die Selbstaufgabe. Also so dieses, zumindest den den geliebten Partner auch in seinen, auch wenn er dem Tode geweiht ist, ihm, also durch Krankheit zum Beispiel oder sowas, eben, also ich habe mal so einen Film von Aki Kaurismäki, der mal irgendwie für 3,5 Minuten populär war, Das Leben der Bohem.
Aki Kaurismäki war vor 15, 20 Jahren ein bisschen länger als 3,5 Minuten populär, aber egal. Der hat zwei Seiten, um mal diesen Exkurs zu machen. Einerseits diese super krass melancholischen Filme, in denen immer keiner redet und so schwierige Geschichten. Und
andererseits Leben der Bohem.
Genau. Und andererseits hat er ja die Leningrad Cowboys gemacht.
Genau.
Diese völlig durchgeknallten russischen Rock'n'Roller, ja.
Genau. Und der hat und das fällt mir jetzt gerade ein, weil in diesem Das Leben der Bohem, da geht es halt auch sehr stark um dieses Leiden und dann ist da das ist eigentlich sind sogar relativ viele Parallelen dran, weil die nämlich auch, ich glaube, die Frau redet in dem Film im Wesentlichen auch nicht, aber die haben halt und der dazugehörige Mann auch nicht und die haben halt in bitterer Armut opfert er sich sozusagen für sie total und die haben im Wesentlichen auch eine sehr märchenhafte oder eine sehr kindliche, also man sieht nicht nach Liebe aus, sondern es sieht eher so nach sehr enger Freundschaft aus. Also es ist halt so eher so putzige Beziehung und sie wird dann auch krank und stirbt und aber er verkauft halt alles, also sein bisschen, was er hat für die Medikamente, für sie und so und am Ende ist er dann trotzdem tot. Und das ist dann sozusagen dieses Bild von romantischer Liebe oder hier von, ich meine, Titanic ist ja auch das Ende so, dass er sich opfert, damit sie überlebt.
Was ja übrigens findige Physiker ausgerechnet völliger Schwachsinn ist.
Die Mythbusters haben das ausprobiert,
genau.
Die haben das ausprobiert.
Die hätten locker beide auf dieser Scheißtür überleben können.
Naja, locker nicht. Sie hätten sich schon ein bisschen clever für anstellen müssen. Und zwar, sie hätten, was sie dann im Endeffekt gerettet hat, war dann die Tatsache, dass also die haben das ausprobiert, die haben die Mythbusters, gucke ich immer sehr, sehr gerne, die haben die immer diverse Mythen ausprobieren und die haben haben geguckt, ob sie es hinkriegen sozusagen, die haben eine Tür nachgebaut, haben sich mit der aufs Wasser draufgelegt und haben geguckt aus der Zeit quasi Schwimmwesten nachgebastelt und haben dann probiert, was man damit machen kann. Und wenn man die Schwimmwesten nämlich um die Tür drumherum gewickelt hätten, die sie beide hatten, dann hätte die wesentlich mehr Stabilität gehabt und dann hätte man sich da oben drauflegen können und wäre ziemlich sicher gerettet worden. Also sie haben dann auch gestoppt, ob man dann auch so lange überlebt hätte da oben und ob das dann zu kalt geworden wäre und sowas und trotz nasser Klamotten und weiß der Teufel was. Und ziemlich sicher, ja.
Ja.
Das stimmt. Siehst du, aber das ist romantische Liebe. Hätten sie beide überlebt und hätten sich nach 2 Jahren wieder scheiden lassen, hätte niemand den Film
geguckt. Das ist aber genau der Punkt, was ich mit diesem gesunden Egoismus sozusagen, also jetzt mal ganz einfach erklären kann. Romantische Liebe ist halt scheiße, weil hätten sie ein bisschen kooperiert und hätte er nicht den fucking Helden gegeben, der sich für sie opfert, dann hätten sie wenigstens die Chance gehabt, ein Leben lang glücklich verheiratet zu sein. Ja? Also mit dem gesunden Egoismus, ich opfere mich jetzt nicht für dich und tauche heldenhaft unter, damit das ganze Kinopublikum flennt vor Rührung. Sondern wir überlegen jetzt mal gemeinsam, wie wir diese Tür so nutzen, dass wir da beide irgendwie überleben.
Ja.
Hätte es eine Chance für eine glückliche, ich meine, davon hat natürlich eine Erzählung nichts, das weiß ich schon auch.
Ja.
Aber die Welt, die Realität hätte was davon gehabt, nämlich die Chance, dass die ihre Beziehung hätten leben können.
Gibt's das denn in der Praxis eigentlich so oft?
Dass Leute auf einer Tür durch den Atlantik treiben?
Nein. Aber ich meine sozusagen, wie oft hat man das in der Realität, dass sich jemand für den anderen wirklich so opfert? Also dass er sich dazu entscheidet, sich so zu opfern. Das ist ja immer noch das nächste.
Es gibt ja Unterschiede. Also ich glaube, das ist schon was anderes, ob du jemanden, der irgendwie, sagen wir jetzt mal, irgendwie schwer krebserkrankt ist, ob du für den alles tust, irgendwie nach Heilungsmöglichkeiten zu suchen oder wenn das vorbei ist, irgendwie die letzten Monate irgendwie besonders schön zu gestalten. Das ist so eine Aufgabe, die, also wenn man das hinkriegt, ja, wenn man die Kräfte dafür hat, finde ich das völlig beeindruckend, wunderbar, toll, zum Tränen rührend und voller Respekt.
Und eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit.
Naja, das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, wenn es dich selber kaputt macht, ist es vielleicht nicht so clever. Aber dass man das probiert, ist wahrscheinlich schon eine Selbstverständlichkeit, ja. Aber ich glaube schon, dass dieses Danke, nein.
Ich opfere hier mein letztes Stück, das ist Liebe. Oder?
Ja, guck, ich habe einfach meine Schokoriegel für mich selber gegessen, nicht Egoist, und du würdest mir was abgeben.
Aber ich biete dir auch erst Schokolade an, nachdem du genug Schokolade gegessen hast, um gesättigt zu sein. Ja. So doof bin ich dann auch nicht.
Nicht, genau. Nein, aber ich glaube schon, dass dieses literarische Bild von romantischer Liebe gleich Selbstaufgabe natürlich schon in der Realwelt Standards setzt. Und ich kenne schon Fälle, wo irgendwie sich um andere und für andere kümmern irgendwie dazu führt, dass man selber sich so wenig ernst nimmt, dass man eigentlich so ein Stück Selbstzerstörung betreibt.
Das stimmt. Aber ich glaube, es hat oft auch damit was zu tun, dass das dann doch ein Teil der eigenen Identität ist, sich so weit aufzuopfern.
Ja, aber das nervt meistens. Also Leute, die sich aufopfern, sind auf so eine Art doch echt scheiße anstrengend.
Ja, ja, total.
Ja.
Also das.
Damit wären wir aber an meinem Punkt, dass ich sage, sich so aufzugeben wie die Prinzessin im Märchen, um ihre Brüder zu retten, ist jetzt nicht zwingend alltagstauglich.
Also sie meint anstelle, sie hätte studieren sollen, Jura und eine IKEA-Wohnung und ihr Smartphone rausholen und lieber mit den Freunden auf Facebook chatten.
Die Brüder haben ihr ja, wenn ich das richtig erinnere, ich müsste jetzt nochmal in das Märchen reingucken, mal jetzt. Die haben ja die Option gelassen, ne? Die haben ja gesagt, hier, geh du mal besser weg hier. Was haben sie ihr gesagt? Da haben wir es hier. Du kannst hier nicht bleiben, sagen sie, also hau ab. Wenn du uns erlösen willst, nicht erlöse uns bitte, sondern wenn du uns erlösen willst, ne?
Die, wobei ich das schon so ein bisschen als Aufforderung verstanden habe.
Ja, schon, aber sie hat sozusagen...
Wobei, ich rette jetzt mal hier das Bild von der romantischen Liebe. Und zwar das in dem Fall die Familie.
Jetzt bräuchten wir einen Videopodcast, wie er gerade aus seinem Sessel herausspringt.
Ja, die Liebe zu retten.
Und so richtig Körperspannung annimmt, um die Liebe zu retten. Entschuldige, wie möchtest du die romantische Liebe retten?
Sie wäre doch ihres Lebens, also ich meine, sie hätte natürlich ganz pragmatisch sagen können, tut mir leid, liebe Brüder,
das schaffe ich
ihr
nicht.
Seid selber, ihr, das schaffe ich nicht, 6 Jahre die Fresse zu halten und hier dämliche aus irgendwelchen Blumen, habt ihr sie eigentlich noch alle.
Genau.
Wäre da doch mal nicht rausgegangen. Aber sie wäre ihres Lebens nicht mehr froh gewesen, weil sie ist natürlich... Das sind ihre Brüder, sie ist mit denen aufgewachsen, das ist ihre eigene Familie. Und das ist und für die Familie oder für diesen Zusammenhalt dieser Gruppe ist es wichtig, dass alle überleben. Und darum unterstützt man sich auch gegenseitig, weil die Gruppe nur in Gemeinsamkeit stark ist. Was ja auch am Ende dann
das
so ist.
Das ist jetzt aber ein sehr tribale Idee.
Sie sind ja auch in dem Moment sofort sehr stark, indem sie wieder vereint sind.
Das stimmt natürlich.
Und die Böse und das Böse wird sofort besiegt. Also das hat sich ja für sie ausgezahlt, da ihre Brüder da sozusagen zu retten. Hol ich meine Brüder? Sind da Schwäne?
Na, aber der Preis ist doch verdammt hoch, oder?
Dass sie diesen...
Sie rettet ihre Brüder und der Preis dafür ist, dass ihre Kinder umgebracht werden.
Ja, aber weiß man ja nicht, ob sie da sonst drum gekommen wären. Außerdem wird dieser Teil ja vielleicht durchaus bewusst so ein bisschen offen gelassen, ob die wirklich tot sind.
Die auch nur versteckt, das stimmt natürlich.
Ist nicht 100, also es war jetzt ja auch eher so eine Theorie von.
Also ich bin jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass Selbstaufgabe so die cleverste aller Varianten von Zuneigung ist.
Nein,
das ist
nicht zwangsläufig immer, aber es gibt.
Aber ich muss zugeben, dass du das für mich schon einigermaßen schlüssig interpretiert,
was das Märchen angeht. Ich habe gar keine Ahnung, warum, an eine Geschichte erinnert, die wir irgendwann in der Schule gelesen haben. Und zwar war die aus der Ich-Perspektive eines kleinen Jungen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen. Es war unglaublich schwer. Also der Vater war entweder im Krieg geblieben oder noch nicht zurückgekehrt. Das muss wirklich so die ersten Tage gewesen sein. Und war dieser kleine Junge und seine Mutter und er hatte noch ein kleines Geschwisterchen und die haben denen ist eine kleine Katze zugelaufen. Und alle fanden diese Katze ganz süß und die hat dann halt ein bisschen was zu fressen gekriegt. Und dieser Ich-Erzähler, dieser kleine Junge, wird immer wütender auf diese Katze, weil die frisst hier nur allen was weg. Und wir haben doch selber nicht genug, genau, und was absolut berechtigt ist, und entschließt sich dann dazu, diese Katze zu ertränken und sie umzubringen, und weil er glaubt, dass es für alle das Beste ist, und das fällt ihm selber unglaublich schwer, und er, also es, die Hälfte der Geschichte geht darum, wie irgendwie sich diese Katze quasi im Todeskampf befindet und wie er dieses Tier eigentlich nicht wirklich tot kriegt. Und aber am Ende ist dann die Katze tot und er kommt wieder zurück und seine Mutter weiß genau, was er getan hat und verurteilt es auch nicht, aber er schämt sich halt ganz furchtbar dafür. Mhm. Und es ist halt so dieser Moment da, wo man, wo es schlecht ist, jemanden aus der Gemeinschaft auszuschließen, nur weil man, also dass man tut damit der Gemeinschaft nicht zwangsläufig was Gutes, dass man sagt, aber wenn wir weniger sind, geht's uns besser.
Das ist richtig. Aber es ist, du gibst mir schon auch recht, das ist eine sehr archaische Form von Gemeinschaftsverständnis. Also ich sag mal, so in der postmodernen Großstadt, in der wir die Chance haben, irgendwie.
Aber vielleicht gibt es ja gerade hier viel zu wenig davon.
Nee, nein, was, eben was, nicht, lass mich nochmal ausreden. Was? Nein, ich finde, also ganz ernsthaft, ich glaube schon, dass du, also andersrum gesagt, ich habe jetzt nicht so das super ideale Verhältnis zu meiner Herkunftsfamilie und komme auf diese Nummer mit dem Egoismus unter anderem auch nach 5 Jahren erfolgreicher, wie ich finde, und mir sehr gut getan habende Psychotherapie. Mhm. Und schätze an diesem Ding Großstadt, in dem wir uns hier in Berlin befinden, schon so ein bisschen, dass man sich seine Gemeinschaft suchen kann. Während auf dem Dorf bist du ein bisschen so eine Gemeinschaft gezwungen.
Das stimmt, aber der Gemeinschaft sollte man dann auch treu bleiben. Also ja, muss man nicht. Also
andersrum, diese sowohl meine Erfahrung mit Familie als auch meine Erfahrung mit Dorf ist schon so, dass es diese Gemeinschaft auf Teufel komm raus gibt und dass die immer auch schon gute und sichernde Elemente hatte, aber dass es in diesen Gemeinschaften einfach auch immer Scheiße gibt, der du schier nicht wegkommst, weil diese Bande so eng sind. Mhm. Während du in dem Konzept Großstadt so die Chance hast, dir Gemeinschaften zu suchen, in denen du so ein bisschen vorbestimmen kannst, dass nicht so viel Scheiße passiert, weil du die Leute raussuchst. Andererseits sind die Bindungen dann halt auch nicht so eng und diese Gemeinschaften sind eher fragil.
Naja, und machen wir uns nichts vor, wenn sie so eng werden würden, die Bindung, dann würde es genauso, dann würde genauso
ja, die eben. Scheiße. Ich finde es ja auch, deshalb finde ich auch diese etwas fragileren und dafür etwas weniger schmerzhaften Gemeinschaften, die einem eine halbwegs liberale Großstadt eröffnet, am Ende für mich auch gesünder als die engen Gemeinschaften, wie sie so eine klassische Familie oder so ein klassisches Dorf haben. Aber das ist jetzt vielleicht so eine persönliche Erfahrungswelt.
Nee, ich verstehe, also ich meine es jetzt nicht so, als ob ich die ganze Zeit mit meinen Eltern, also ich habe zu meinen Eltern eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, aber es ist dieses, ich bin auch froh, wenn sie wieder weg sind.
Meine Mutter ist gerade bei uns zu
Besuch. wie vielleicht meine Eltern auch ganz froh sind, wenn sie bei mir wieder weg sind. Also es kann ja durchaus auf Gegenseitigkeit beruhen. Aber es ist, und gerade meine Mutter neigt, glaube ich, schon dann auch zur Selbstaufgabe, die dann auch sehr, sehr nervig sein kann, weil man die ja im Zweifelsfall gar nicht will.
Noch so ein Punkt, ja.
Und dann quasi der entsprechende Gegenzug erwartet wird. Nichtsdestotrotz finde ich aber, was die hier gemacht hat, das kann man durchaus, also es ist hart, es muss ja auch hart sein, also ich meine, darum geht's ja auch in dem Märchen, ist ja nicht so, dass sie einfach, ja, und dann hat sie im Wesentlichen nur 6 Jahre rumgesessen und war eigentlich lustig, so da 6 Jahre rumzusitzen und ein bisschen zu nähen, konnte dann noch echt gut nähen und hat trotzdem noch einen netten Mann bei kennengelernt, der sich, ob eigentlich deren Beziehung danach ablief, ach nee, glücklich, ja, das war's ja. Also ob sich der König dann hin und wieder mal auch gefragt, so gedacht hat, so, hier willst nicht wieder mal ein bisschen nähen und die Schnauze halten.
weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht, ob sie nicht vielleicht ganz tolle Sachen gesagt hat.
Na, offensichtlich, ansonsten wären sie nicht so glücklich gewesen.
Eben, merkst du?
Aber das war jetzt sozusagen der Gedanke, dass man so, wenn eine Beziehung nach 6 Jahren darauf basiert, dass der eine schweigt.
Und dann fängt die andere oder der andere das Reden an. Das ist ein krasser Move, ja. Aber offenbar.
So, die Stimme hatte ich mir jetzt aber doch schon bis nicht ganz so schrill vorgestellt.
Ja, andererseits, aber wenn du nach 6 Jahren offen, so wird es ja erzählt, gutem Zusammenleben miteinander klarkommst, dann erschüttert dich doch irgendwie die Stimme und das Reden dann nicht mehr nachhaltig. Wobei man weiß es. Naja, offenbar nicht. Also,
ja. Scheint ja alles gut geklappt zu haben.
Ach ja.
Ja. Ich finde, mit 1,5 Stunden haben wir ein einigermaßen gutes Format und haben jetzt so einen Punkt, wo wir nochmal ganz herzlich danke fürs Shownote schreiben sagen.
Oh, sind jetzt auch Shownotes zusammengekommen. Die
sind zusammengekommen, ja.
Großartig. Das ist, du hattest irgendwas erwähnt, was ich mir nämlich noch unbedingt nochmal angucken wollte.
Nämlich?
Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Die Zuhörerinnenzahlen?
Du hattest irgendwas erwähnt am Anfang. Egal.
Nein, wir wollten nochmal über die 6 und die 7 reden, aber das hat sich ja zwischenzeitlich schon durch.
Ah, ich wollte den
durch von Lukas Chat-Kommentar.
Von Fräulein Tessa, den Artikel wollte ich nehmen.
Genau, der ist in den Shownotes schon.
Der ist vermerkt. In den Shownotes sehr schön.
Vielen Dank dafür.
Genau. Vielen Dank dafür und. Max rettet die Liebe um 22:57 Uhr, weil das jetzt hier mal festgehalten ist.
So eine schöne Shownote. Gut. Ist auch ein schöner Schlusssatz.
So, Max, jetzt kommt hier noch, die Liebe. Genau, und jetzt können wir noch in die Shownotes reinschreiben. Max liest die Shownotes vor. Das ist dann so Meta, Meta, Meta. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Machen wir das so, wie wir gesagt haben? Wollen wir uns committen? Was wir vorhin beim Essen gesagt haben.
Wann Ach so, dass wir probieren auf der
Republika.
Ja, das also genau. wir probieren auf der Republika dann irgendwas hinzustellen.
Genau, also ziemlich höchstwahrscheinlich die nächste Märchenstunde Anfang Mai während der Republika und wenn es klappt sogar auf der Republika.
Wir sind Optimisten, dann möglicherweise nicht mehr bei Schnee.
Das wäre schön, ja.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Genau. Ansonsten schönes Eiersuchen.
Genau.
Und wer uns nach Ostern hört, hoffentlich schönes Eiersuchen gehabt zu haben. Und jetzt erstmal eine gute Nacht.
Tschö.
Tschüss.